Oh, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Piepstöne sind dafür da, Aufmerksamkeit zu erregen, denn Sie werden heute verstehen, warum das wichtig ist. Warum Unterricht ohne Aufmerksamkeit zu erregen extrem sinnlos ist. Das hat eine gedächtnispsychologische Funktion, weil ohne Aufmerksamkeit keine Aktivierung des Arbeitsgedächtnisses. So viel sei schon mal vorweggeschickt. Darum wird es heute gehen. Aber ich möchte noch mal Ihnen, weil das sich so unsere rote Fadenmetapher ist für die gesamte Veranstaltung, auch verknüpft mit der Literatur, zunächst auf das eingehen, was dieses Rahmenmodell dieser Veranstaltung bildet. Das ist dieses Modell von Frau Kunter und Herrn Trautwein, das ganz hinten beginnt. Beim letzten Mal, das sollte Ihnen noch so ein bisschen gewärtig sein, ging es darum, was der Unterschied ist zwischen einem input-orientierten Unterrichten. Also ich habe ein Curriculum und da erzähle ich das, was ich erzählen soll, und das müssen die Schüler halt so verdauen. Oder einem outcome-orientierten Unterrichten, wo es darauf ankommt, zu egal wie, einen Ertrag, Wirkungen durch Unterricht zu erzielen. Das ist der Hauptfokus dieser Vorlesung und auch des heutigen in den fast allen Bundesländern unumschränkt geltenden outcome-orientierten Bildungsplanung. Es geht also immer darum, wie lernen Schüler etwas, damit sie dieses oder jenes beherrschen. Es geht nicht darum, die eine Methode oder der eine Unterricht, es geht darum, zu verstehen, dass man nachher, dass es viele Wege gibt, die nach Rom führen, aber entscheidend ist, dass der Ertrag, die Wirkungen, Englisch Outcomes, halt so erzielt werden, wie wir glauben, dass Kinder zukunftsfähig ausgebildet werden. Natürlich macht es Sinn, zu sagen, ich plane Lernaktivitäten, seien sie im Unterricht, seien sie zum Beispiel wie hier, es gibt einen Präsenzteil, aber aus meiner Sicht immer der viel wichtigere Selbstlernteil, den Sie computergestützt, buchgestützt oder, wenn Sie besonders vorstellungsfähig sind, rein durch Erinnern, halte ich aber für nicht so erfolgreich bei den meisten, rekapitulieren können. Ja? Also Eigenlernaktivitäten, das geht darum. Heutige erfolgreiche Lehrkräfte fragen nicht danach, ob sie einen guten oder schlechten Schüler vor sich haben in erster Linie oder ob sie selber gut oder schlecht sind, sondern was machen die Schüler? Welche Lernaktivitäten, was machen die wirklich? Das ist das, was das Zentrale ist, wo wir auch wissen aus der empirischen Forschung, die aktiv verbrachte Lernzeit ist der beste Prädiktor für Lernerfolg, also für die Outcomes. Nicht, dass da sitzen im Frontalunterricht häufig problematisch, auch wenn dann solche Dinge wie sophistische Dialoge, also die Lehrkraft stellt eine Frage da vorne, irgendwelche Schüler sollen beantworten, dann haben wir es häufig mit einem Unterrichtssetting zu tun, wo nur zum geringen Teil Aktivität herrscht, nämlich gibt so eine Faustregel, 25% gestalten 75% der Beiträge der Schülerinnen und Schüler, weitere 25% gestalten die restlichen 25% der Beiträge und die Hälfte macht einen auf Topfpflanze. Ja, so nicht auffallen, Blätter strecken und abatmen. Ja, das ist natürlich etwas, was keine aktiv verbrachte Lernzeit darstellt. Und deswegen sind die Ergebnisse im Frontalunterricht, sagen wir es mal so, führen zu sehr starker Divergenz, also zu Unterschiedlichkeit, vergrößernde Unterschiede, weil es eine sehr starke Korrelation gibt zwischen Lernaktivitäten und guter Note. Sprich, die, die viel machen, haben auch in der Regel die besseren Noten. Sie wissen es noch, immer der Typ, der oder die Frau strebt, das sind Frauen, weil Frauen sind besser in akademischen Leistungen inzwischen deutlich. Streber, immer schön melden. Ja? Aber das ist aktiv verbrachte Mehrzeit. Manchen sieht man sogar das Denken an. Manchmal auch nicht so. Auch umgekehrt ist das durchaus festzustellen. Wenn Sie, wie gesagt, ich lade jeden jedes Mal hier ein, hier vorne mal so Platz zu nehmen, können Sie mal Selbsteinschätzungen treffen, was aktiv verbrachte Lernzeiten hier sind. Ob beispielsweise, wie auch schon letzte Woche hier gesehen, ob beide Hände auf dem Kopf und ob das aktiv verbrachte Lernzeit ist. Vielleicht bietet es ja Obdach hier, das ist ja auch schon mal was. Diese aktiv verbrachte Lernzeit ist natürlich abhängig oder wird beeinflusst durch natürlich den Unterricht, wie er angeboten wird und natürlich mediiert, also das heißt, es verändert die Lernaktivitäten, je nachdem, wie meine Motivation und Anstrengungsbereitschaft ist. Das fällt nach Tagesform verschieden aus, aber auch langfristig verschieden aus. Langfristig verschieden heißt, Es gibt insgesamt verschiedene Arten dauerhafter Motive, die in einem sind. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was Motive sind, aber wir reden davon, von dauerhaften Dispositionen, also innerer grundlegender Bereitschaft, sich beispielsweise mit Leistung auseinanderzusetzen. Heißt also, sich beweisen zu wollen, sich anstrengen zu wollen. Dort gibt es sehr verschiedene Typen. Klassische Psychologie, so ein bisschen am Rande. Es gibt eher Personen, die sind erfolgsorientiert. Es gibt eher Personen, die sind misserfolgsvermeidend orientiert. Es gibt in der Regel keine gesunde psychische Person, die den Misserfolg sucht. Ja, das ist eher ein Indikator für schwere persönliche Krise. So, wenn ich scheitern will. Ja, also wer da grundlegend denkt, sein Leben ist zum Scheitern bestimmt, so eine Psychotherapie kann echt einiges. Ja, also auch Antidepressiva sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. Aber ernsthaft gesprochen wieder, natürlich werden sie immer sehr verschiedene Personen haben, im Bereich, was deren grundlegenden Motive, die also über die Zeit andauern, wohingegen die aktuelle Motivation der Status ist, in dem ich mich befinde. Motive sind sehr häufig persönlichkeitsverbunden. Motivationen sind eine Interaktion aus Situation, wo man gerade so ist, wie es gerade zu einem geht, und Person. So mal so ein ganz kleiner Einblick, was Motivation, Anstrengungsbereitschaft so heißt. Wir werden uns selbstverständlich der Thematik widmen. Darüber hinaus müssen wir natürlich auch beachten beim Unterrichten und verstehen, dass es Menschen verschieden sind. Es gibt kein, das ist etwas, das sage ich bestimmt noch 5 Mal in dieser Vorlesungsreihe, wird nicht reichen, one size fit all. Das heißt, es gibt nicht so einen Unterricht, der zu allen passt. Das ist der Mythos. Es gibt immer wieder differenzielle Lernpotenziale. Simpelste, es gibt einfach manche, da brennt mehr Licht und manche, da brennt weniger Licht. Ja, es gibt Personen, die haben einfach von ihren kognitiven Voraussetzungen, um es jetzt wissenschaftlich zu formulieren, bessere Dispositionen, andere weniger. In unserer Gesellschaft ist das ein sehr heikler Moment, da inzwischen die kognitive Leistungsfähigkeit fast zur universellen Determinante für gesellschaftlichen Erfolg und so weiter mutiert. Ich halte das für sehr problematisch, Menschen hinsichtlich ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit primär zu beurteilen, weil das verdammt wenig darüber aussagt, was sie daraus machen. Sie kämen in der Regel auch nicht auf den Gedanken, Menschen hinsichtlich ihrer Sprintfähigkeit zu beurteilen. Vielleicht kommen sie auf den Gedanken, wenn sie Sportlehrer sind, okay. Ja, aber für alle anderen gilt doch eher, die Frage ist, was kann ich daraus machen? Womit kann ich durch Unterricht Veränderungen in eine gewünschte Wirkung erzielen? Ja, das ist wichtig zu verstehen. Und da muss ich mir überlegen, wie diagnostiziere ich korrekterweise denn die verschiedenen relevanten Variablen, die den Unterrichtserfolg, die den Erfolg von Schule bei den einzelnen Schülern bedingen. Und das ist nicht nur, um es mal altmodisch zu sagen, welchen IQ jemand hat. Ja, ein hoher IQ ist hilfreich im Leben bei akademischen Leistungen, aber er determiniert bei weitem nicht das Entwicklungsspektrum, das man hat. Anders gesagt, sage ich nur mal so vorweg, wir müssen uns hier in Deutschland nicht groß Probleme machen um unsere Eliten. Denen geht es gut, das zeigt jeder Vergleichstest. Wir haben ein substanzielles Problem im Bereich der Leute, die eher in der unteren Hälfte der kognitiven Leistungsbereitschaft stehen, beziehungsweise auch Möglichkeiten stehen. Wir vernachlässigen das Förderpotenzial vor allen Dingen der unteren 25% in diesem Bereich, wo dann Konfundierungen, das heißt, das ist nicht zwangsläufig ursächlich, aber es besteht ein Zusammenhang mit sozioökonomischem Status der Eltern, Bildungshintergrund, Migrationshintergrund. Damit bestehen Zusammenhänge. Das heißt aber nicht, dass der eine oder andere, weil er beispielsweise türkischstämmig ist, deswegen dumm ist. Das ist totaler Blödsinn. Es ist vielmehr so, dass die bisherige Bildungsbiografie, also was man so erlebt hat, dazu führt, dass offensichtlich diese Gruppe systematisch weniger gefördert wird und dazu eine andere Verteilung erreicht. Das ist beispielsweise etwas, was bei einer differenziellen Betrachtung sehr wichtig ist und die Sie auch leisten müssen. Irgendwie sind meine Worte bezüglich Ankommenszeiten semi-erfolgreich. So, dann. Irgendwie stehen die Folien, das ist so. Hintergrund weiter, der natürlich wichtig ist, Familie. Ja, es gibt bei ganz vielen Dingen, aber da werde ich mich in dieser Vorlesung gar nicht groß drauf einlassen, viele Dinge sind genetisch bedingt. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen IQ der Eltern und IQ der Kinder. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Charakter der Eltern. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Lernstörungen und psychischen Erkrankungen der Eltern. Es gibt ganz viele tolle Zusammenhänge. Aber für Ihre Betrachtung entscheidend ist, wissen Sie, wie stark der Zusammenhang ist? Und dann kann ich Ihnen sagen, das weiß man zwar über die Gesamtheit betrachtet, also wenn ich alle mit Ihnen alle jetzt einen Test mache, kann ich durchschnittlich etwas dazu aussagen, wie stark der Zusammenhang zwischen Ihren Eltern, die ich gleich mitteste, und Ihnen ist, als Gruppe. Als Individuum sagt das nichts. Die interindividuelle Varianz, also der Unterschied von Person zu Person, ist riesengroß. Inwiefern Voraussetzungen determiniert sind durch Gene oder beeinflusst werden durch Unterricht, Schule, soziales Setting. Sie wissen es nicht beim Individuum. Und das ist ein moralisch für heute erster wichtiger Punkt. Wenn ich es nicht differenzieren kann, und das kann niemand von uns in dieser Art und Weise, dass wir rückführen können, so nach dem Motto, naja, bei dem bringt Unterricht es nicht, bei den Eltern, das kann man eh vergessen. Diese Haltung, dass man gerade im negativen Bereich, bei Schülerinnen und Schülern, die einem nicht folgen, so wie wir es gerne hätten, die sich nicht entwickeln, wie wir es gerne hätten, wird gerne Schuldzuschreibung hinsichtlich unveränderbarer Merkmale gemacht. Aber das ist falsch. Vielmehr muss man sich fragen, welche Möglichkeiten habe ich im Unterrichten, obwohl jemand in so prekären Situationen lebt und aufgewachsen ist, obwohl vielleicht es einen genetischen Zusammenhang gibt, vielleicht. Aber das ist fürs Unterrichten egal. Zentral fürs Unterrichten ist, was lässt sich durch ein Angebot substanziell individuell verändern und durch welche Angebote, und die wirken nicht gleich. Das muss man verstehen, und daher ist der familiale Kontext, den man betrachtet, auf gar keinen Fall so, und das ist in Deutschland ein Riesenproblem, viel größer wie in anderen Ländern, dass das als Prädiktor dient für den Schulerfolg der Kinder. Das ist eine der zentralen Stellvariablen, warum wir zum Beispiel in PISA immer wieder feststellen, dass bei gleicher Leistung von Schülerinnen und Schülern, diejenigen mit den, heute nennt man das Helikoptereltern, hohes Einkommen, hoher Bildungsabschluss, sehr viel bessere Chancen haben bei gleicher Leistung als diejenigen, die das nicht haben, zum Beispiel zum Hochschulübertritt. Sehr viel häufiger wird dann der Studienratstöchterchen oder der Professorensohn oder voll gerade so auch noch aus dem veramteten öffentlichen Dienst, ganz besonders starker Zusammenhang, sehr viel häufiger bei gleicher Leistung einen höheren Bildungsabschluss erzielen wie das Arbeiterkind. Das stellen Sie auch schon fest zu denjenigen, die bei Grundschullehramt studieren, wenn, oder das beabsichtigen, zukünftig zu tun, wenn sie in die Grundschule gehen. Die Übertrittsempfehlungen im vierten Schuljahr sind bei gleicher Leistung von der Wahrscheinlichkeit her betrachtet, schneiden Kinder von sogenannten hohem bildungsökonomischen Status 2,5-mal besser ab bei den Übertrittsempfehlungen für die gymnasiale Stufe als Kinder mit Migrationshintergrund und Arbeitereinkommen. Das ist Diskrimination, und das führt dann dazu, dass wir im Unterschied, nur die USA schlagen uns da noch ein bisschen, ja, die Schweiz mit einer Linie, aber zu Ländern wie in Skandinavien ist der wichtigste Prädiktor für eine erfolgreiche Bildungsbiografie Einkommen und Bildungsstatus der Eltern. Herzlichen Glückwunsch, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Das sind Dinge, die ich Ihnen hier bewusst machen will, wo Sie gegen sich selbst arbeiten müssen. Warum das so ist, werden wir auch noch darauf eingehen, wenn wir über Lehrer als Personen sprechen, wenn wir über Diagnostik sprechen. Warum objektivierbare Diagnostik so wichtig ist, warum man das können muss, um sich frei zu machen, freier von diesen Einflüssen, die in unserer Gesellschaft inhärent sind. Weil das ist keine Bildungsgerechtigkeit. Ich rede nicht davon, dass jeder alles gleiche Abschlüsse. Nein, man muss differenzieren, aber anhand von Parametern, die fair sind und nicht anhand von Parametern, die unfair sind, wie zum Beispiel Einkommen der Eltern. Es gibt Studien, die zeigen, dass es vielfach unter Lehrkräften die Ansicht gibt, wenn beispielsweise so ein Kind aus einer Migrantenfamilie mit vielleicht auch noch hoher Kinderzahl, 4, 5, 6 Kinder, wenn dann so eins tatsächlich schon den Übertrittsempfehlung aufs Gymnasium hat, gibt es tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die denken, naja, so einer ist ja genug aus der Familie, die anderen gehen mal schön Realschule. Ja, also mehr wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Ja, es gibt Stereotype in einem, die werden natürlich verbunden mit der sozialen Herkunft. Sie kennen vielleicht vor 3 Jahren entschieden eine wunderschöne Lehrerstaatsexamensarbeit, die untersuchte den Zusammenhang zwischen Einstellungen von Lehrkräften und Vornamen der Kinder. Die Ergebnisse kann man in einem Satz zusammenfassen, die eine Lehrerin, die an dieser Studie teilnahm, geäußert hat. Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Das gleiche gilt für Mandys, Jacquelines, Kathleens. Diese mit diesen Namen, Sie müssen sich mal vorstellen, was das heißt in unserer Gesellschaft. Ich meine das ganz ernst, das klingt erstmal lustig. Ich weiß inzwischen, ich habe mich da mal, weil ich das für einen Mythos hielt, es war mal ein Studierender, der sagte mir, ja, das hat nichts nur in der Bildung was zu tun, dass Sie benachteiligt werden. Wissen Sie, ich war vorher bei der Schufa tätig, bevor ich ins Studium ging, dass sogar dort die Vornamen geratet werden und Kevins und Mandys einen 1% schlechteren Zins kriegen bei der Bank, nur weil sie so heißen. Denken Sie mal ein bisschen drüber nach, wenn Sie Dinge hören, die Ihnen bisher nicht sagten. Zum Beispiel, wir leben in einer Welt des sogenannten Data Mining. Ich kann mit gewissen Werkzeugen aus 6, 7, 8 Variablen, die Sie, also Alter, Geschlecht sowieso, in Facebook angeben, wo Sie Likes gedrückt haben, kann ich ablesen, zu erwartendes sozioökonomischer Status, zu erwartender Bildungsabschluss, sexuelle Orientierung, kann ich viel mehr lesen, als Sie das wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir jeden Indikator, den wir haben können, bewerten, um Aussagen über Dinge zu treffen, die noch nicht mal kausal zusammenhängen, bei denen es nur einen statistischen Zusammenhang gibt. Und das möchte ich Sie unbedingt vorwarnen, so zu handeln als professionell Lehrende. Es ist keine gute Art und Weise, allzu sehr darauf zu rekurrieren, wenn man nicht die wahren Zusammenhänge und Interaktionen kennt, gerade was so den Hintergrund betrifft. Also, beachten Sie den Kontext, in dem Sie bewerten. Denken Sie daran, ja, Sie haben die Vorurteile auch in sich, auch wenn Sie noch so wohlmeinend orientiert sind. Vorurteile sind bei uns, das werden Sie jetzt lernen in der nächsten Sequenz, sind bei uns abgelegt als automatisierte Schemata. Wir merken nicht, wenn Sie aktiv sind. Sie sind dauernd aktiv. Ja, dauernd. Und dementsprechend ist es wichtig, den Kontext zu objektivieren. Versuchen, Zusammenhänge zu kennen, zu erkennen, ob das eigene Urteil durch den Kontext, durch familiären Hintergrund stark beeinflusst ist. Oder ob das Urteil objektiv oder zumindest versuchsweise, man nennt es dann intersubjektiv, halbwegs valide ist, also gültig. Wichtiger Aspekt. Hier kommt also die Lehrperson ins Spiel, die diesen gesamten Kontext betrachten muss. Aber auch die Lehrperson selbst mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften ist nicht etwas, was wir sagen können, haben hier so eine Art geistiger Lehrerbrüter, den Sie jetzt durchlaufen müssen, so und so viele Jahre lang, und fupp, kommt die ideale Lehrperson heraus. So wird es nicht sein. Es ist Ihre persönliche Verantwortung, auch reflektiert sich zu erkennen, wie Sie als Lehrperson funktionieren. Zu erkennen, mit welchen Merkmalen Sie ausgestattet sind. Beispiel. Können Sie heute schon anfangen und nachlesen und sich überlegen, was Sie daraus machen. Warum sitzen Sie hier? Eine Studie vor einigen Jahren hat erbracht, Langzeitstudie hier in Frankfurt, beziehungsweise auch früher schon an den früheren Tätigkeitsort von Herrn Rauin zusammengestellt, gibt es auch einige andere Studien dazu, zeigen Folgendes. Im Lehramtsstudium haben wir in Deutschland, in anderen Ländern ist das anders, folgende Ausgangslage bei Studienbeginn. Platz Nummer 1 bei der Wahl des Lehramtsberufes ist soziale Sicherheit. Platz Nummer 2, hohe Freizeitorientierung. Realität ist, Lehrkräfte arbeiten in Deutschland etwas mehr als 50 Stunden pro Woche. Keine schlaue Wahl. Platz Nummer 3, Nähe zum Wohnort und soziale Eingebundenheit. Platz Nummer 4, endlich, ganze 17% inhaltliches Interesse. Wenn Sie jetzt umgekehrt schauen, wie der Erfolgsverlauf im Beruf ist, stellen Sie fest, dass je stärker die ersten 3 Motive ausgeprägt sind, desto schwieriger, problematischer, kürzer, krankmachender verläuft Ihre spätere Laufbahn. Prüfen Sie sich jetzt, warum Sie hier sitzen und ob Sie genügend inhaltliches Interesse mitbringen, um diesen Job erfolgreich zu bestehen. Weil zu glauben, Schule sei so eine Art beschützende Werkstatt für kluge Kids, ist wirklich ein Grundfehler. Schule ist ein sehr herausforderndes Feld für Lehrpersonen mit vergleichsweise wenig positivem Feedback. Anders gesagt, Beschweren kommen sich alle, aber nur ganz selten kommt mal einer vorbei, der sagt, gut gemacht. Mit nur ganz wenig Möglichkeiten des sozialen Anschlusses, mit Schülern können sie sich nicht affiliieren, mit Eltern können sie sich nicht ohne weiteres anfreunden, befreunden, alles problematische Konstellationen. Und unter dem Kollegium herrscht häufig eine Einzelarbeitermentalität. Ja, es ist gruppenbezogenes Arbeiten, kollegiales Arbeiten ist etwas, das versuchen wir ihnen mühsam im Wert zu vermitteln. Aber ist bisher in der Kultur noch nicht angekommen. So haben wir es natürlich für die Person mit einer sehr herausfordernden Lage zu tun, wie man sich grundsätzlich für seinen Beruf motiviert. Nicht umsonst ist es so, dass nicht nur beim Thema Burnout fast über ein Drittel aller Lehrkräfte, sondern auch bei den Themen Suizidalität, bei den Themen Drogenmissbrauch, Medikamentemissbrauch, Lehrer unter den akademischen Professionen ziemlich weit vorn liegen. All diese Dinge muss man verstehen. Man muss aber auch verstehen, was es Gutes gibt. Und Lehrberufe haben ja auch ein Maß, etwas, ein eigenes Motiv, was in Menschen zumindest nach Deasy und Ryan sehr gefördert ist. Ein sozialisiertes Machtmotiv ist möglich. Sie sind in der Lage, Menschen erleben gerne, dass ihr Leben Einfluss hat. Dass es für irgendwas gut ist. Dass sie gesellschaftlich wahrgenommen werden. Dass sie eine Rolle haben, die sie zufriedenstellt. Und dort gibt es verschiedene Wege. Es gibt das sogenannte unsozialisierte Machtmotiv. Ich sehe einfach die anderen springen, wenn ich hopp sage, weil sie Angst vor mir haben. Ist aber natürlich nicht sehr konstruktiv und normativ zu verurteilen. Dann gibt es das sozialisierte Machtmotiv. Ich fördere andere. Ich gebe ihnen Aufgaben. Ich stelle ihnen Kontexte zur Verfügung, mit denen sie sich besser entwickeln können, mit denen sie ein besseres Leben erreichen können. Und das ist der Kern aus meiner Sicht des Lehramtsberufes. Sie können Wegbereiterin, Wegbereiter sein für Menschen, die nach Ihnen kommen, die wissen, diese Person, der Kontakt, der Unterricht, der hat mich weitergebracht. Der war für mich etwas gut. Da habe ich Werte entwickelt. Da habe ich eine gewisse innere Haltung entwickelt, die mir hilft, im weiteren Leben zu bestehen. Also geht es darum, dass wir dafür sorgen, im gesamten kulturellen Kontext, als Lehrperson, als Angehörige, dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler, die diesen Kontext erleben, in ihrer Rolle als Lernende, einen möglichst gezielten hohen Ertrag haben und Schule nicht einfach nur als Zeit- oder Strafinstitution erleben, in die man pflichtweise geschickt wird. Dass das häufig genug so ist, sehen Sie anhand von Zahlen, wie gesagt, aus der PIAC-Studie, also PISA für Erwachsene, wo wir einfach feststellen, jeder Sechste kann keinen, versteht keinen Text, der länger ist wie ein Hauptsatz. Das ist wirklich so. Menschen lesen, die können Bildzeitung lesen. Das war's. Das war's. Einen längeren Text, keine Chance. Jeder Sechste. Jeder Fünfte beherrscht nicht mehr wie die Grundrechenarten. Das ist erschütternd. Das sind Menschen, die in unserer Gesellschaft nie Erfolg haben werden im Großen und Ganzen. Vielleicht einzelne Ausnahmen bei DSDS. Aber in der Summe nicht. Sie können also, wenn Sie dieses Modell von allen Seiten stehen, können Sie das auf sehr viele Kontexte, genereller Art, aber auch fachspezifischer Art, für das die Fächer, für die Sie sich interessieren, anwenden, um sich zu überlegen, welche Perspektive dabei grundsätzlich wichtig sind. Ich höre Sie bis hierhin, ehrlich, ohne Scheiß. Danke. Das ist der Hintergrund für das Norm. Also fassen wir zusammen, was man aus dieser ersten Einheit zum Unterrichten verstehen soll. Erstens und wichtigstes, Lernen ist ein aktiver Prozess. Lernen ist kein Topfpflanzenlernen, das führt zu nichts. Zweitens, Unterricht ist ein Angebot. Schülerinnen und Schüler nehmen aber nicht jedes Angebot wahr, genauso wie Sie. Die funktionieren genauso wie Sie. Manchmal nehmen Sie das Angebot wahr und beteiligen sich, manchmal läuft es einfach wie ein Film an Ihnen vorbei. Natürlich kann man auch nie das Angebot immer auf gleich hoher Qualität halten. Man muss auch verstehen, dass manchmal Lernsituationen, zum Beispiel einer soll 600 Leuten was erzählen, von vornherein suboptimal sind. Versuchen Sie aber wenigstens das herauszuholen, was möglich ist. Beachten Sie die Grundregeln solcher Settings. Zum Beispiel, wenn die Lernatmosphäre zu laut wird, korrumpieren Sie auch, wenn Sie einfach weitersprechen, diejenigen, die Ihnen zuhören wollen. Es passiert Folgendes. Wenn beispielsweise das Raumklima so ist, dass es immer lauter wird und der Lehrer spricht weiter, beginnt zuerst irgendwann die wenigen noch aufmerksam zu denken, Ich verstehe hier nichts mehr, hier ist so laut. Seid mal ruhig, beginnen sich also erst untereinander in der Regel die Schülerinnen und Schüler, die Lernenden, ein bisschen anzuraunzen. Dann hat aber auch der noch zuhören wollte, den Faden irgendwann verloren. Folglich ist es für alle egal, was in dem Raum passiert, weil das Ganze ist nur noch eine Alibi-Veranstaltung. Es hat nichts mehr mit Lernen zu tun. Wenn Sie also lernen wollen und dafür sorgen wollen, müssen Sie, und das ist die zentrale Variable für Lehrkräfte, zeigen sich in vielen Stunden immer, das haben, was man heute alles schön so Anglizismen, Classroom Awareness nennt. Das Bewusstsein darüber herrscht zum Beispiel hier eine Atmosphäre. Nur das Erzählen von Inhalten reicht nicht. Viel wichtiger sind noch die Variablen festzustellen, wie viel fragende Augen gucke ich. Wie groß ist der Anteil der Leute, die überhaupt keinen Plan mehr hat, was hier abgeht? Gebe ich Chancen zur Remedialisierung? Sprich, greife ich nochmal, bin ich ein bisschen redundant, damit man wieder auf den Zug aufspringen kann? Gehe ich auch nochmal einen Schritt zurück? Habe ich ein Tempo, das angemessen ist, oder schlafen Sie schon all? Ja, all diese Fragen müssen Ihnen mit der Zeit neben dem halbwegs korrekten Erzählen der Unterrichtsinhalte auch gewärtig sein. Machen die in der Gruppenarbeit das, was sie wirklich tun sollen? Oder reden die nur darüber, hast du gesehen, dass der mich gestern, als er mich anrief und dann die Simse an die geschickt hat, was machen die dann da so? Ja, ist es aufgabenbezogene aktive Zeit oder ist es aktive Zeit für ganz andere Dinge? Kümmern Sie sich darum und seien Sie nicht nur froh, wenn die 45 Minuten wieder runtergetickt sind. Die aktive Nutzung von Lernsituationen wird natürlich letztlich von dem Schüler selbst bestimmt. Sie können keinen langfristig erfolgreich zwingen zu lernen. Das wird nichts. Das ist ein Problem. Wenn wir das nämlich könnten, hätten wir das schon längst getan. Wir stellen nämlich fest, je mehr wir Personen zwingen, desto mehr korrumpieren wir deren intrinsische Motive. Je stärker der Druck von außen, desto weniger erlebe ich Lernen, selbst wenn es gelingt, als meinen Erfolg. Desto weniger ist es Teil meiner Motive. Ja, auch das ein wichtiger Aspekt. Daher muss man sich überlegen, wenn ich das weiß, dass Schülerinnen und Schüler verschieden lernen, dann muss ich auch darauf achten, ob die individuelle Nutzung der verschiedenen Angebote an irgendeiner Stelle gegeben ist. Gerade bei denjenigen, wo ich sehe, der Kompetenzfortschritt ist zu langsam. Sprich, in denen ich in Arbeiten oder Portfolioarbeiten, was sie da später so alles appliziert, mal nachschauen, wie erreiche ich denn, beziehungsweise warum erreiche ich ihn nicht. Vielleicht ist er ja das eine Kind, das zum Beispiel noch nicht mal zu Hause einen Schreibtisch hat, auf dem er in Ruhe arbeiten kann. Vielleicht ist das ja der eine Mensch, der tatsächlich seit vielen Jahren beispielsweise körperliche oder psychische Defizite hat, die, wenn sie denn behandelt werden würden, dazu führen würden, dass er lernen könnte. Ja, gibt es auch. Vielleicht ist er ja genau im Gegenteil derjenige, der wegen körperlicher Defizite scheinbarer behandelt wird, obwohl er gar keine hat. Ich nenne nur mal das Problem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, ADHS. Wird dreimal so häufig diagnostiziert, wie es tatsächlich vorkommt. Wird bei 18% der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte vermutet, obwohl nur 6% in der Realität maximal dieses Syndrom aufweisen und höchstens die Hälfte davon behandlungswürdig ist. Ist aber viel cooler zu sagen, der Schüler hat ADHS, wie mein Unterricht ist scheiße und ich kann keine Disziplin aufrechterhalten. Das sind die Wahrheiten, mit denen man sich beschäftigt. Also, erstes Diktum, Unterricht ist eine Lerngelegenheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und es kommt auf Sie und Ihre Fähigkeit an, diese Gelegenheiten zu gestalten, je nachdem, wie erfolgreich Sie das tun werden. Und damit schreite ich dann zum zweiten Teil vor, nämlich, wodurch findet Lernen basal statt? Aber Sie möchten erst was fragen. Gut, ich versuche für die Kamera Ihre Frage zusammenzufassen. Korrigieren Sie mich, wenn ich das nicht korrekt tue. Also im Kern besteht die Frage, so habe ich es jetzt wahrgenommen, da drin, was kann ich denn tun, braucht nicht manchmal ein Schüler auch gerade Druck, insbesondere wenn er dann sehr problematisch prekäre Verhältnisse hat. Es ist möglich, auch nach allen gängigen Motivationstheorien und auch den Ergebnissen, die damit verbunden sind, stückchenweise aus externen Motiven, also vor allen Dingen Druck beispielsweise, sukzessive intrinsische Motive zu machen. Indem ich nämlich vielleicht beginne zuerst kleine, leichte Aufgaben bei vergleichsweise hoher Kontrolle weit zu überführen in größere Aufgaben mit immer weniger Kontrolle. Das heißt, die Freiheitsgrade müssen zunehmen und die Kontrollgrade müssen abnehmen. Letztlich müssen Schülerinnen und Schüler lernen, gerade schon auch im Primarbereich, eigenständig zu lernen. Solange die Mutti daheim kontrolliert, alle Hausaufgaben gemacht, wie lange saßt du da, ist alles richtig, oh guck mal, das ist falsch, ist das für die Lernentwicklung dauerhaft suboptimal. Wenn es ein chaotisches Verhalten gibt, braucht man das, um vielleicht ein sogenanntes initiale Verhaltensweisen zu lernen, die Lernen helfen. Wenn Sie Schülerinnen und Schüler haben, die seit Jahren Schulschwänzer sind, die müssen erst mal lernen, 20 Minuten in einem Raum auf einem Stuhl zu sitzen. Ist wahr. Ja, das ist ganz selektiv. Aber das kann es ja nicht dauerhaft bleiben. Sondern Sie müssen ein Programm haben, wie Sie die Kontrolle wieder zurückfahren und überführen. Beantwortet das Ihre Frage hinlänglich? Gut. Dann würde ich jetzt zum zweiten Teil der Vorlesungsreihe weitergehen, nämlich den Grundlagen, Lernen und Gedächtnis. Das beschäftigt uns jetzt mindestens 2,5 Wochen, mein Tipp. Ja, ist nämlich ein relativ kompliziertes Thema. Und hier, ganz wichtig, nehmen Sie die Literaturhinweise, schauen Sie in OLAT rein. Das brauchen Sie immer, immer und immer wieder. Sie müssen ein halbwegs fundamentales Verständnis haben, wie unser Organismus lernt, was die Hintergründe sind. Das ist nun mal die Kernkompetenz in Ihrem Geschäft, die Sie ansprechen wollen, nämlich Menschen, die was lernen. Ansonsten alles Fachliche, alles darüber ist alles Überbau. Die basalen Verständnisse davon müssen Sie erwerben, um Lernen sinnvoll planen zu können. Zunächst beginne ich damit ein bisschen, wie lernen wir? Es gibt also verschiedene Modelle des Lernens, insbesondere müssen wir uns das Gedächtnis betrachten. Wie funktioniert unser Gedächtnis? Wieso funktioniert es überhaupt? Und da werden Sie feststellen, unser Gedächtnis hat ein paar Eigenschaften, wo Sie vielleicht noch nicht genau wussten, dass Sie so sind und nicht anders. Wie hängt es zum Beispiel zusammen mit Informationen von außen, die in meinem Gehirn gespeichert werden sollen? Das sind äußerst labile Prozesse. Wir hatten ja schon dieses Beispiel, wir nehmen auch nicht alle dasselbe wahr. Wir sind aber gleichzeitig so getaktet, dass es alles sehr schnell funktioniert und meistens nicht reflektiert wird. Der Großteil unseres Verhaltens funktioniert schnell auf Basis von sogenannten Schemata. Auch das werde ich später noch definieren. Die Informationsverarbeitung folgt nur in kleinen Teil reflektiert bewusst. Den Großteil der Dinge reagieren wir automatisch und lernen auch automatisch. Ja? Wenn Sie das nicht könnten, haben Sie eine schwere neurologische Störung. Sie sind also vor allen Dingen permanent umgeben von Lernsituationen, aber nur ein kleiner Teil davon wird intentional angestrebt. Wie das geschieht, können wir dann anhand von Lerntheorien und ihren Anwendungen unterschiedlich erklären. Jede hat da so ihre Gültigkeit, manche sind historisch älter, andere jünger, aber es ist keine davon in dem Sinne überholt. Hier noch der Hinweis auf die dazugehörige Literatur. Wichtiger ist aber jetzt erstmal zu beginnen, wo lernen wir? Gelernt wird mit dem Gehirn und sonst nirgends. So, das muss man schon mal so festhalten. Es wird nichts aus dem Bauch raus. Nein, ich weiß nicht, wie viele Gehirne Sie so verschluckt haben, aber in der Regel ist das auch schon auch historisch, wie die Abbildung hier sehr schön zeigt. Lernen ein Prozess, der stattfindet über unsere Wahrnehmungsmodalitäten, sehen, hören, von mir aus auch riechen und fühlen, werden Informationen reingenommen und die werden integriert in die Strukturen, die wir schon im Gehirn haben. Lernen ist also auch immer vorwissensabhängig, sprich je nachdem, was im Gehirn drin ist. Warum wäre es wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich, wenn ich hier beginne, meine Vorlesung auf Altisländisch zu halten? Weil ich kann kein Altisländisch. Es muss eine der übelsten Sprachen auf der Welt sein, sagen zumindest immer die Linguisten. Isländisch funktioniert ganz anders wie alles andere. Aber ich weiß nicht, ob mehr wie 2, 3 Personen hier wären, die mir halbwegs antworten könnten, die überhaupt einen Sinn von dem verstehen, was ich dann sagen würde. Ich muss also davon ausgehen, dass die meisten von Ihnen allein die Sprache schon ausreichend verstehen, damit Sie hier erfolgreich teilnehmen können. Das sind Sie in Ihrem Unterricht bei weitem nicht immer sicher, je nachdem, wo Sie unterrichten werden, ob das der Fall ist. Bestehen die basalen Voraussetzungen im Gedächtnis des anderen, um überhaupt am Unterricht teilzunehmen? Sprache ist eine Voraussetzung. Behaltensfähigkeit, besteht eine Gedächtnisstörung beispielsweise, was nämlich, wenn man wirklich ADHS hat, auch der Fall ist. Was man zum Beispiel bei niedriger Intelligenz, gibt es einen Zusammenhang zwischen Verhaltensleistung, was man akut kann, und Intelligenz. Es gibt diverse Filterstörungen. Ich nenne mal sowas wie Schizophrenien, Psychosen. Es gibt eine ganze Reihe von Krankheitsfaktoren, aber auch von Dispositionen, normalen Voraussetzungen, die es gibt, die Lernen behindern oder sogar verhindern können. Weil nämlich der Zugang zum Gedächtnis, das im Gehirn angesiedelt ist, wird das nachher noch genauer ausführen, gestört oder behindert ist. Zunächst möchte ich aber fokussieren, was kommt in die Kopenei? Was sind Gedächtnisinhalte? Das sind nicht nur Daten, Zahlen, Fakten. Im Gegenteil. Unser Gedächtnis besteht aus einem deklarativen Teil und aus einem sogenannten nicht-deklarativen Teil. Dinge, die wir zwar auch automatisiert haben, die aber nicht in Wortform vorliegen. Das werde ich Ihnen nachher noch ein bisschen differenzieren. Wir haben weiterhin verschiedene Instanzen des Gedächtnisses. Sie müssen verstehen, was ich jetzt beschreibe, sind Modellannahmen. Wir drücken es so aus, um darüber reden zu können. Es gibt aber keine Schublade in Ihrem Gehirn, wo drauf steht Arbeitsgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Wir haben ungefähr eine grobe Vorstellung, wo das neurologisch zu verorten ist. Aber mehr auch nicht. Die echte Funktionsweise des Gehirns ist nahezu unbekannt. Alle lustigen Bilder, die Sie in einschlägigen Wissenschaftsshows moderiert von irgendwelchen ProSieben-Moderatoren sehen, können Sie vergessen. Ja, die Wahrheit ist, wir haben, das Gehirn ist die komplexeste Struktur, die wir im Universum kennen. Aufgrund der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Ja, die Zahl der Verschaltungsmöglichkeiten des Gehirns und der Funktionsweise, nur um mal die Relation klar zu machen, ist um ein Vielfaches größer wie die vermutete Zahl der Atome im gesamten Universum. Das ist einfach ein Effekt, weil nämlich ganz schlicht jede einzelne Zelle in Ihrem Kopf, wenn Sie jung sind, ganz jung, bis zu 15 Milliarden, wenn Sie älter sind, noch so 5 Milliarden, kann bis zu 10.000 Verschaltungen zu anderen Zellen aufnehmen. Und dann gibt es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Für die Kombinatorik-Freaks können Sie mal ein bisschen loslegen, bei welchen Zahlen die da so rauskommen. Die ist brutal, die Zahl. Die ist nämlich größer wie 10 hoch 100. Das heißt, wir werden wahrscheinlich als Menschen nie die Gelegenheit haben, ein deterministisches Bild von unserem Gehirn zu entwickeln. Genau so funktioniert das. Wir werden also immer Modelle brauchen, die sehr komplexe Funktionen wie Gedächtnis beschreiben. Und das tun wir halt jetzt nachfolgend. Stelle ich Ihnen so die wesentlichen Modelle vor, aus heutiger Sicht, die das Gedächtnis beschreiben. Zunächst muss man die Gedächtnisinhalte betrachten, die gespeichert werden müssen, damit unser Gedächtnis adäquat funktioniert. Im expliziten Gedächtnis, also dafür, wo wir Worte, Begriffe, Bilder haben, um es zu fassen, gibt es zunächst das episodische Gedächtnis. Wir haben eine Vorstellung davon, wie Dinge passiert sind. Hier in dem Beispiel, die meisten Menschen erinnern sich an ihren ersten Kuss intendiert. Nicht den als Säugling mit Mama, sondern anderer, je nach Neigung, gegenüber im Erwachsenenzustand, halbwegs Adoleszentenzustand bei den meisten. Ja? Die meisten haben eine Vorstellung davon. Der Witz ist nun, da sehen Sie auch schon gleich hier, Sie alleine haben diese Vorstellung, wie Dinge zu laufen haben, wie Episoden waren. Ihr letzter Urlaub, Immatrikulation, erstes Semester an der Uni, etc., etc., etc. Sie haben also ein Gedächtnis über Handlungsabfolgen. Und davon ist abgrenzbar ein Gedächtnis, in dem Zahlen, Daten, Fakten vorhanden sind, das sogenannte semantische Gedächtnis, wo Sie beginnen, die Welt zu definieren. Aber auch das ist alles andere als objektiv. Beispiel, wer würde sich mal so aus dem Stegreif trauen, obwohl Sie bestimmt alle eine Meinung haben dazu und bestimmt auch manchmal gut fundierte Meinung, zu erklären, warum, nehmen wir ein aktuelles gesellschaftliches Beispiel, Atommülllagerung auf Dauer, warum es kein einziges Endlager auf der Welt dafür gibt. Hat chemisch-physikalische Gründe. Hat was mit der Dauer zu tun. Nämlich, man braucht mindestens 40.000 Jahre einen gesicherten Ort. Nun haben wir aber in der Geologie die Aussage, wir kennen keinen Ort auf der Welt, der 40.000 Jahre gleich bleibt. Ist ein wissenschaftlich fundamentales Problem, muss man irgendwie lösen. Gibt es bisher auf der ganzen Welt keine Lösung für. Aber die genauen Zusammenhänge, das ist auch nur das grobe Abbild in meinem Kopf, nämlich die verschiedenen Alpha-, Beta-, Gamma-Zerfallsstrahlerarten. Es kommen tausende von Faktoren dazu, sodass es auf der Welt wahrscheinlich keinen einzigen Menschen gibt, der dieses Problem in Gänze verstanden hat. Nicht nur, weil das Wissen beschränkt ist, auch weil die Zahl der Informationen, die wir bisher verarbeitet und integriert haben, nicht ausreicht. Und so ist es mit nahezu allen komplexen Dingen. Ja, wir kriegen eine halbwegs einheitliche Definition, was Wasser ist. Manche von Ihnen kriegen es sogar noch mit chemisch auf die Rille, warum H2O und wie die so angebunden sind und so weiter. Ja, das wird schon gehen. Aber wenn ich schon nach Tritium frage, dann wird es wahrscheinlich schon hier ganz anders schlagartig aussehen, was das mit Wasser zu tun hat, das schwere Wasser, warum, wieso, weshalb. Sie stellen also immer fest, jede dieser Dinge ist subjektiv und begrenzt in diesem deklarativen Anteil des Gedächtnisses. Die werden aber unterstützt. Sie werden unterstützt von Dingen, die uns in der Regel nicht bewusst sind, dass wir sie können, die im prozeduralen Gedächtnis vorhanden sind. Schlichtes Beispiel. Wie sind Sie hier reingekommen? Soweit ich sah, ist keiner geflogen heute. Gekrochen, Gott sei Dank, auch keiner. Sie gehen. Aber warum gehen Sie eigentlich? Haben Sie sich das vorgenommen? Jetzt nehme ich linkes Bein, rechtes Bein. Ich hoffe nicht, auch da Sprechstunde kommen. Ja, reden wir drüber. Ja? Wieso ist das so? Weil Sie, und jetzt schauen Sie sich mal Kinder im Leben im Alter von 12 Monaten an. Die fliegen im Schnitt 3000 Mal auf die Fresse, bevor die anständig gehen können. Ja, das ist erstaunlich. Mit welcher Ausdauer wir Dinge prozedurieren, daraus einen Automatismus machen und dann können wir schreiben. Sie denken hoffentlich beim Schreiben drüber nicht nach, wäre interessant für die Hochschule. Es gibt eine Menge Menschen, die müssen das tun. Die haben genau diese Lesefähigkeiten. Etwa 25% männlicher Jugendlicher von 15 Jahren lesen und schreiben genauso. Sie sehen also, was passiert, wenn man prozedurale Fähigkeiten nicht ausreichend ausgebildet hat. Behindert es höhere explizite Gedächtnisfähigkeiten. Weiterhin haben wir auch noch als vierte Instanz ein perzeptuelles Gedächtnis. Wir nehmen Dinge wahr. Wenn Sie jetzt zum ersten Mal nach suchen Sie sich ein schönes Land in Ihrer Fantasie aus, Südamerika, Ostasien, wie auch immer fliegen, werden Sie einen Baum erkennen, obwohl Sie diese Art von Baum noch nie gesehen haben. Weil Sie nämlich ein Schema automatisiert haben, was Ihnen sagt, ist wohl ein Baum. Ja? Wenn auf Ihnen etwas zuläuft, wenn Sie es noch nie gesehen haben, Sie sind Nepal-Tracker, wollen immer mal da toll die Kultur, und dann kommt dann auf einmal 2,50 Meter groß, weißes, zotteliges Fell, riesige Zähne. Auch wenn Sie es nie gesehen haben, werden Sie denken, Yeti. Ja, es wird, und es wird noch nicht mal das Wort in Ihrem Kopf erscheinen, es wird einfach, eine Wahrnehmung wird immer so organisiert, dass wir Formen so, und da spielen Dinge wie Gesetz der guten Gestalt, darauf gehe ich jetzt nicht ein, für die, die weiterlesen wollen, guter Hinweis, eine Rolle, in der wir automatisch Dinge sehen. Ich werde noch später, wahrscheinlich nächste Woche erst, mit Ihnen ein bisschen spielen, wie Sie dann sehen, wie das perzeptuelle Gedächtnis uns manchmal auch hinderlich ist. Wir versuchen, alles in Muster zu fassen. Man könnte aus heutiger Forschungssicht sogar sagen, dass im Großen und Ganzen, also wenn man es auf einen Satz bringen muss, wozu das Gehirn gut ist, dann ist unser Gehirn zum Mustererkennender. Man kann das natürlich jetzt sehr stark differenzieren, diese Aussage. Aber alles in allem ist das die Hauptfunktion unseres Gehirns. Wir erkennen Muster und verarbeiten sie und reagieren darauf. Und das ist eine Grundlage, um beispielsweise erstmal Buchstaben zu erkennen, um beispielsweise Symbole und Zeichen zu verstehen. Das ist darauf schon eine aufbauende Leistung darauf. Sehen Sie sofort, sobald jemand zum Beispiel seheingeschränkt ist oder gar vollständig blind, ja, wird er hier mit diesen Folien nichts mehr machen können. Er braucht eine andere Darstellungsweise, die ihm die Verhinderung durch die Sehkraftschwäche oder Einschränkung des perzeptuellen Gedächtnisses substituiert. Leute müssen also irgendeinen Weg finden, wie sie aus der Welt um sie herum ein Muster bilden, mit dem sie interagieren können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, kann man die Welt begreifen. Manchmal spielt man auch damit und bringt ganz coole Sachen auch hervor, die uns gerade deswegen faszinieren. Abstrakte Kunst spielt genau damit. Versuchen Sie mal, so ein richtig abstrakt gepunktetes Bild zu beschreiben, was Sie da sehen. Wird schwer, weil Ihr Gehirn nicht hinlänglich Muster erkennt. Es sei denn, Sie haben es mit irgendeinem Franzosen zu tun, monochrom, blau, alles eine Farbe. Ist auch moderne Kunst, aber nicht die, die ich meine. Eine Frage.
Ja. Kann es dann ausgeglichen werden, irgendwie innerhalb von dem Gedächtnis oder durch ein anderes?
Ja, die Frage lautet, gibt es eine Kompensation bei Fehlleistungen in einem Gedächtnisteil von den anderen? In Teilen ja, lautet die Antwort. Natürlich gibt es eine, die ist die gesunde Organisation der verschiedenen Gedächtnisanteile essentiell für adäquates Verhalten. Aber Sie können das beispielsweise sehen, wenn Personen durch einen Schlaganfall, als ein Beispiel, eingeschränkt sind in der Wortbildung, können sie trotzdem in anderen Bereichen adäquat reagieren. Manchmal ist dann nur tatsächlich das semantische Gedächtnis gestört. Ja, aber die anderen Bereiche funktionieren normal weiter. In gewissen Teilen kann man es auch kompensieren, indem man beispielsweise, manche Menschen können Worte nicht sprechen, aber sie können die Gegenstände aufmalen, mit denen sie arbeiten. Dann sehen sie, dass dort kompensatorische Leistungen stattfinden. Das ist das Zentrale, was möglich ist dafür an Kompensation, gelingt aber immer nur zum Teil. Es ist nicht dasselbe. Hinzu kommt, bitte bedenken Sie das, diese vier, das sind Klassifikationen, das sind künstlich gesetzt, um zu beschreiben, was unser Gehirn alles so treibt. Ist aber nicht so, dass das organisch trennbare Elemente sind. Findet alles im Gehirn statt, ist alles miteinander verwoben. Ist ein Gedächtnisraum. Ist nicht zu separieren. Wie die Vorstellung, wie die Inhalte abgelegt sind, da erkläre ich später noch was zu. Da kommen dann Dinge wie kognitive Netzwerke noch mit einher. Eine ganz andere Sichtweise auf das, wie unser Gedächtnis organisiert ist, kennen bestimmt viele von Ihnen, ist relativ alt, gute 50 Jahre, das sogenannte Mehrspeichermodell von Atkinson und Shiffrin. Letzteres haben Sie noch nie gehört, aber die meisten von Ihnen haben schon was von Ultrakurzzeit, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, bestimmt aus dem Biounterricht doch bei einem oder anderen dabei, wo es jetzt so eine kleine Gedächtnisspur aufleuchtet und sagt, stimmt, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Das müssen Sie aber so verinnerlichen, dass ich Sie auch in 2 Jahren nachts um 3 wecken darf und sagen kann, und wie lange behält man was im sensorischen Gedächtnis? Es ist so, unser Gedächtnis ist keine einheitliche Instanz, sondern es gibt verschiedene Schritte, die man unterscheiden kann, Prozesse also, die da drin stattfinden, die ganz unterschiedliche Funktionen nachweisen. Zunächst mal ist es ja schon ganz erstaunlich, dass wir als Organismus es uns gelingt, physikalisch-chemische Impulse der Umwelt zu verarbeiten in elektronische, also in Reizweiterleitungen auf den Nerven. Die also elektronische Impulse, die weitergesendet werden. Und unser Gehirn interpretiert das. Ja? Sie fühlen nicht die Wärme, sondern unser Gehirn sagt, das ist warm. Ja, das ist die ewige Diskussion zwischen meiner Frau und mir, sind 20 Grad warm oder kalt im Zimmer. Ja, ich finde es zu warm. Sie können sich die andere Seite vorstellen, meine Damen, gerade die mit dem niedrigen Blutdruck. Ja. Es ist unser Gehirn, das interpretiert zunächst, aber was passiert auf dem Weg dahin? Zunächst mal nehmen wir sehr, 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 sehr viel mehr Informationen im sensorischen Gedächtnis wahr, als denn tatsächlich in unser Kurzzeitgedächtnis kommt. Hier gibt es also schon einen großen ersten Filter des Vergessens. Über 99% der Informationen, die unser Auge, unser Ohr, auch in der Haptik wahrgenommen werden, wird sofort wieder vergessen, rums und weg. Ja? Das meiste ist sofort weg. Wir reduzieren das, was für uns relevant ist. Und das wird im Kurzzeitgedächtnis bearbeitet. Wenn Sie sich an den Invisible Gorilla erinnern, werden einige von Ihnen ihn gar nicht gesehen haben können, weil er sofort nach dem sensorischen Gedächtnis weg war. Rausgeschnitten, irrelevant. Wichtig. Im Kurzzeitgedächtnis beginnt also das, sortieren wir die Welt nach Dingen, die relevant sind. Huch, was hat die denn neben mir an? Ja, nach Dingen, die uns irgendwie wichtig sein. Wovon spricht er davon? Das hat er doch schon mal gesagt. Ja, also wir sortieren die Welt nach den relevanten Merkmalen, die wir dann langfristig weiter bearbeiten wollen. Hier wird ein weiterer Großteil, auch wieder weit über 99%, rausgeschmissen an objektiver Information. Wir prozessieren also nur einen kleinen, reduzierten Ausschnitt von der aktuellen Welt. Schlichtes Beispiel, kommt nachher, glaube ich, auch nochmal, ist das sogenannte Cocktail-Party-Phänomen. Wenn Sie in einen Raum gehen, dann hören Sie ja nicht die 20 Gespräche gleichzeitig, sondern Sie hören so. Und dann konzentrieren Sie sich auf einen, die können auch im Raum durchaus weg sein, und dann verstehen Sie, was die sagen, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diese oder jene Person lenken. Und die können Sie wechseln zur nächsten. Es gibt also, und daran merken Sie, einen Raum, auf den unser Gedächtnis mit Aufmerksamkeit gesteuert sich fokussieren kann, um denn eine tiefere Analyse der Information vorzunehmen. Und das führt dann dazu, dass, wenn diese Analyse erfolgt, wir eine Aufarbeitung haben, die dann im Langzeitgedächtnis gespeichert werden kann. Und zwar dauerhaft, in diese eben genannten vier Kategorien, deklarativ, semantisch, Entschuldigung, das ist ein Dauerbug, den ich noch nicht gelöst habe, episodisch oder prozedural. Schauen wir uns die einzelnen Instanzen nochmal genauer. Das sensorische Gedächtnis, wird auch gern Ultra-Kurzzeitgedächtnis oder so genannt, ja, ist letzten Endes nur in dem Moment dabei, einzelne Informationen auf Oberflächenebene, heißt, ohne dass man da einen Sinn drin sieht, zu organisieren, Muster zu erkennen. Das ist im Kern die Funktion des sensorischen Gedächtnisses. Das, was nicht als Muster erkannt wird oder nicht als relevant, ist danach sofort weg, erreicht nie Ihr Bewusstsein. Nie. Im danach folgenden Kurzzeitgedächtnis oder auch Arbeitsgedächtnis häufig genannt, das hängt jetzt von den Theorien an, da gibt es viele Differenzierungen, kommt es zu einer aktiven Verarbeitung der einkommenden Daten. Mit anderen Worten, bei Menschen, die lernen, muss zumindest die Information bis dahin kommen, damit sie überhaupt eine Chance hat, wahrgenommen zu werden. Wenn also in einem Klassenraum, in einem Unterrichtsraum, zum Beispiel die Lautstärke so hoch ist, dass das nicht mehr möglich ist, dass nicht mehr die Muster, sprich in dem Fall die Schallwellenmuster meiner Stimme, ausreichend wahrgenommen werden können, können Sie nichts lernen. Ja, es sei denn, Sie sind extrem gut im Lippenlesen, ist aber auch eher eine seltene Eigenschaft. Eine Zwischenfrage. Erlauben Sie mir die Herrschaft rechts von Ihnen zu tun? Ich könnte das auch persönlich tun. Ich glaube, diese Zwischenfrage um Ruhe ist an dieser Stelle ein sehr gut deutliches Beispiel dafür, dass es einfach zentral darum geht, eine Atmosphäre zu haben, in der der andere zur ungestörten Aufmerksamkeit in der Lage ist. Hat noch einen anderen Hintergrund. Das Kurzzeitgedächtnis ist der sogenannte Flaschenhals der Informationsverarbeitung. Klingt im Deutschen immer so komisch, Bottleneck of Information Processing, steht dann in englischsprachigen Lehrbüchern und heißt folgendes. Unser Kurzzeitgedächtnis ist in der Kapazität begrenzt auf in etwa 5 bis 7 Einheiten, Fachsprache Chunks, Einheiten, die aktiv verarbeitet werden können. Mehr geht nicht. Schlichtes Beispiel. Wenn Sie sich eine Telefonnummer merken sollen, dann werden Sie ja bei folgender Nummer wahrscheinlich kurzzeitig Probleme haben. Kleine Sekunde. So, wenn ich Ihnen jetzt nämlich eine sehr lange Nummer hier hinschreibe, was ich jetzt gerade tun werde, dann beginnt Ihr Gehirn 0697928236355187. Wenn Sie jetzt einen Moment hinschauen, stellen Sie fest, wenn Sie Augen schließen, können Sie die Nummer? Versuchen Sie es mal. So sehen Sie, dass schon mal wichtig ist, dass überhaupt das sensorische Gedächtnis bedient wird, wird schon nicht schon zu Ende die Aufgabe? Schauen Sie sich im Video an. Versuchen Sie es da. Für die meisten anderen wird gelten, es wird zu lang sein, um sie sich als einzelne Nummer zu merken. Diejenigen, die beginnen clever jetzt zu versuchen, sich das zu merken, merken sich das nicht in 0, 6, 9, 7, 9, 8, sondern die wissen vielleicht schon Uni. 0, 6, 9, 7, 9, 8, 0, 6, 9, Frankfurt, 7, 9, 8 ist die Vorwahl der Uni. 6 Stellen in einer Gedächtniseinheit. 6 Stellen in einer Gedächtniseinheit. Das ist ein Chunk. Ein Chunk kann aber auch sein 0, 6, 9, 7, 9, 8, 2 und jetzt ist voll. Und ab jetzt beginnt es durcheinander zu werden und zu vergessen. Sie organisieren also die Welt so, dass sie für Sie verstehbar wird. Und da hilft Vorwissen. Wenn Sie wissen, das hier, mache hier so ein Minus rein als Hilfe, das ist die Vorwahl Frankfurt, Vorwahl Uni, dann belegt das in Ihrem Arbeitsgedächtnis nur einen Chunk. Nur einen. So andernfalls würde es 6 belegen. Also wir gruppieren Daten. Und wie gut wir da drin sind, möchte ich Ihnen an einem zweiten Beispiel zeigen. Was steht hier? Wer kann das lesen? Briefträger ist die richtige Antwort. Es steht aber Briefträger. Warum lesen Sie alle Briefträger? Weil Sie lesen geübt sind. Weil Ihr Gehirn automatisch die Irrtümer korrigiert. Entscheidend ist, immer wieder das Rätsel raten. Entscheidend ist, dass der erste und der letzte Buchstabe stimmt und die Zahl der Buchstaben dazwischen. Das reicht unserem Gehirn, um nahezu flüssig zu lesen. Hat man, ist nur ein bisschen anstrengender. Sie merken richtig, wie Ihr Gehirn offensichtlich im Kurzzeitgedächtnis mehr Arbeit leisten muss, macht es aber automatisch. Es sortiert die Welt. Das ist nur so ganz praktisch. Das ist der Grund, warum, wenn Sie eine Hausarbeit dreimal selber gelesen haben und Word zeigt Ihnen nicht mehr irgendwas rot unterstrichen haben, die anderen Fehler nicht mehr sehen. Ihr Gehirn dreht automatisch die Buchstaben passend. Sie können es nicht mehr sehen. Wobei der andere, der das liest, sagt, das sind im ersten Satz schon zwei Fehler. Sie sehen das nicht mehr, egal wie Sie sich anstrengen. Sie brauchen einige Tage Abstand, um die Fehler erst wieder sehen zu können, wenn das Gehirn nicht automatisch die gleich korrigiert. Deswegen können Sie aber auch darin Briefträger lesen. Unser Gehirn arbeitet also nur nach Mustererkennung und versucht, im bewussten Teil diesem Muster einen Sinn zu geben. Weil da steht nicht Briefträger. Sie lesen es nur. Es ist Ihre Wahrnehmung. Wenn ich dasselbe Spiel jetzt, sagen wir, in Frankreich machen würde, kommt nichts, weil die kennen das Wort nicht. Sie verleihen also dann nicht nur Mustern, sondern Mustern auch gleich automatisch einen Sinn im Kurzzeitgedächtnis, wenn es da drin ist. Und jetzt ist die Frage, wie wird es behalten? Denn die Behaltensleistung des Kurzzeitgedächtnisses ist gering. Die Behaltensleistung ist etwa 30 bis 60 Sekunden höchstens. Und danach ist das, was dann nicht anschließend angedockt hat im Langzeitgedächtnis, verloren. Wie macht unser Kurzzeitgedächtnis nun das? Das wichtigste Modell des Arbeitsgedächtnisses ist zurzeit das Modell von Baddeley. Der sagt es ganz einfach, unser Arbeitsgedächtnis besteht aus dem, was er zentrale Exekutive nennt. Zentrale Exekutive bedeutet, es gibt einen Teil in unserem Gehirn, der organisiert die Information von außen mit dem, was wir schon haben an Vorwissen. Ja? Es gibt also etwas, eine Stelle, wo neue Informationen mit bekannten Strukturen verknüpft wird. Dazu gibt es zwei Hilfssysteme, nämlich den sogenannten visuell-räumlichen Notizblock und die phonologische Schleife. Das ist jetzt gerade das Klugscheißerwissen, was ich Ihnen erzähle, womit Sie dann Mords angeben können, was man an der Uni alles lernen kann. Der visuell-räumliche Notizblock gibt uns also, sortiert die optische Information in uns. Und zwar nicht wie ein Fotoapparat, das ist eine Störung. Menschen mit einem sogenannten eidetischen Gedächtnis haben eine Filterfunktionsstörung und sind dadurch sehr belastet. Auch Absoluthörer haben eine Filterfunktionsstörung und sind dadurch in der Regel schwer belastet. Das ist nicht toll, wenn man alles wie ein Foto wahrnimmt. In der Regel werden nur Skizzen abgebildet auf visueller Ebene und nur gewisse Wortsequenzen bis zum gewissen Grad auf der phonologischen Schleife. Wie kann man sich das vorstellen? Fangen wir mal mit der phonologischen Schleife an. Sie schreiben sich keinen Einkaufszettel, wollen aber unbedingt heute Abend einkaufen gehen und dürfen A, B, C, ich soll mitbringen. Wir brauchen einen neuen Badreiniger. Weiterhin fehlt uns zum Kochen noch Salbei, weil es was Leckeres geben soll mit Salbei. Saltimbocco. Weiterhin brauchen wir auch noch irgendeine passende Flasche Wein dazu. So, jetzt latschen Sie los, stehen da im Supermarkt und treffen Ihre Freundin. Sie wissen, wie die Geschichte weitergeht, dass nämlich in der Regel der Einkauf, also der Badreiniger hat echt schlechte Karten. Ja, der wird es wahrscheinlich nicht in den Einkaufswagen schaffen. Ja, liegt daran, dass wenn Sie das aber innerlich memorieren, ich soll dran denken, dann ist das eine Kapazität, 5, 7, 8 Sekunden, die schafft die phonologische Schleife, solange sie nicht überschrieben wird durch neuen Input. Bei visuellen Daten ist das ganz sehr viel drastischer noch. Das, was wir sehen, ist flüchtig, vergeht sofort. Sie können das leicht im Selbstexperiment feststellen, wenn Sie mal einen Film schauen in der Sprache mit Untertiteln, wo Sie die Untertitel verstehen, aber nicht die Sprache des Filmes. Sie lesen entweder Untertitel oder gucken den Film. Beides zusammen gelingt Ihnen nicht, weil nämlich die Textverarbeitung deutlich anders läuft wie die Bildverarbeitung. Ich halte das durch, ich mache das schon so viele Jahre, kein Problem. Es ist also so, dass wir Subsysteme haben, die helfen uns, Erinnerungen zu bilden, indem sie Informationen zwischenspeichern. Aber das ist höchst anfällig und störbar. Diese Systeme funktionieren nur einwandfrei, wenn nicht permanent neuer Input kommt, sprachlicher Art, der interferiert. Ja, das ist entscheidend dafür. Wenn denn mehr und mehr Input kommt und die 5 bis 7 Chunks sind voll, bringt Unterrichten gar nichts, da geht nichts mehr durch die Koppen rein. Sondern Sie müssen darauf achten, dass, und das ist auch vorwissensabhängig, weiß jemand schon bei dieser 06, 9, 7, 9, 8, dass die Uni ist, hat er dieses Vorwissen, sprich zum Beispiel im Matheunterricht, kann der schon stabil multiplizieren und dividieren? Weil es bringt verdammt wenig, Potenzrechnungen zu beginnen, wenn einer nicht adäquat addieren oder multiplizieren kann. Das funktioniert nicht. Er hat nicht die nötigen Konzepte, um die Komplexität dieser Aufgabe zu verstehen. Was bringt es denn, irgendwelche lustigen Schiller-Gedichte Schülern vorzulegen, die nicht hinlänglich sicher lesen können? Gar nichts. Die Systeme greifen also auf das Vorwissen zu, das wir in den verschiedenen Formen automatisiert haben. Und diese Automatisierung ist notwendig, damit die Information erfolgreich von unserem Arbeitsgedächtnis, / Kurzzeitgedächtnis, wie auch immer Sie es nennen, das hängt davon ab der Literatur, die Sie lesen, überführt wird ins Langzeitgedächtnis. Und jetzt kommt's. Wenn das denn mal geschafft ist, dass Information im Langzeitgedächtnis drin ist, ist sie ein Leben lang vorhanden. Ich mache nachher ein kleines Experiment mit Ihnen, wo ich versuche, Ihnen genau das zu zeigen. Weiterhin hat das Langzeitgedächtnis keine uns bekannte Kapazität. Die einzige Art und Weise, wie Sie etwas aus dem Langzeitgedächtnis herausbekommen, ist, indem das Gehirn Schaden erleidet. Durch Krankheit, physikalisch, zum Beispiel durch Unfall oder ähnliches mehr. Normalerweise vergessen wir nichts. Wir haben nur ein Problem, es abzurufen. Das ist manchmal schwer. Aber ich zeige Ihnen mal ein kleines Beispiel, wenn Sie mitmachen mögen, wie so ein Abruf funktionieren kann. Ein Beispiel wie folgt. Dazu müssen Sie aber die Augen schließen. Die, die keinen Bock haben, lassen Sie auf und gucken die anderen an. Schließen Sie mal die Augen. Können Sie auch beim Video machen. Funktioniert da genauso. Jetzt bitte ich Sie mal dran zu denken, ob es Ihnen noch der Ort einfällt, in dem Sie waren, als Sie zur Grundschule gingen, wo Sie da gelebt haben, wie er hieß, wie die Grundschule aussieht. Vielleicht fällt Ihnen das auch ein. War es eher ein altes Gebäude? War es ein Betonklotz neu? War es klein? War es groß? Vielleicht fällt Ihnen sogar noch ein, wie Ihre Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hieß. Vielleicht kennen Sie noch das Gesicht einer Mitschülerin, eines Mitschülers. Vielleicht haben Sie auch noch eine Erinnerung daran, wie der Pausenhof aussah. Und wenn Sie den Pausenhof sich so versuchen zu erinnern, vielleicht fällt Ihnen noch ein, ob auf dem Pausenhof, am Rand oder am Rand des Schulgeländes irgendwelche Bäume oder Sträucher standen. Vielleicht waren es Blätterbäume, vielleicht waren es einfach nur irgendwelche kleinen Sträucher, Wildgewuchs, vielleicht war auch mittendrin ein großer alter Baum, Nadelgewächs, kann alles verschieden sein, je nachdem, wo Sie waren. Ich würde Sie jetzt nur Folgendes bitten. Wer von Ihnen sich an den Baum erinnern kann, hebt mal die Hand. Schauen Sie sich mal um. Wozu wissen Sie denn den Scheiß noch? Wozu ist das gut? Hat sich irgendein Lehrer daran aufgehangen an dem Baum? War der irgendwie mal wichtig? Haben Sie da Ihre Initialen reingeritzt? In love with? Oder wozu erinnern Sie sich daran? Weil Sie nicht anders können. Weil Dinge, die uns permanent begegnen, alle irgendwann einsortieren werden in unsere mentalen Modelle. Und die meisten von Ihnen war dieser Baum völlig egal. Ich bin mir sicher, die meisten haben seit über 10 Jahren nicht mehr dran gedacht. Aber trotzdem ist diese Information hin. Ich bin nur hingegangen und habe das, was Sie gleich feststellen, Ihr subjektives Netzwerk aktiviert. Mit Begriffen denken Sie an den Ort, an die Lehrerin, an den Mitschüler. Das gelingt nicht bei jedem, weil das anders verknüpft ist. Aber ich habe genügend Aufmerksamkeit mehr und mehr von vielen verschiedenen Informationsseiten auf diesen Baum oder Strauch gelenkt, sodass der wieder bewusstseinsfähig wurde. Es war schlicht eine Technik des sich Wiedererinnerns über viele Netzwerke hingehen. Ich mache nachher noch ein anderes Beispiel mit Ihnen, was ich Ihnen dann vorne demonstriere. Wir können nichts vergessen. Sie kriegen diesen blöden Baum nicht aus Ihrem Kopf heraus. Der ist drin. Der hat sich schon fest reingefräst. Wenn der irgendwann weg wäre, wäre das ein Zeichen für ein organisches Problem. Da die ersten abwandern, machen wir jetzt 2 Minuten Auswanderzeit für diejenigen, die zum Riedberg oder ähnlich attraktiven Erden wollen. ein paar interessante Zwischenfragen, so dann bis wieder ausreichend Ruhe eingekehrt ist, aber so ein paar ganz, ganz nützliche Informationen, nämlich die Frage zum Beispiel, die eben hier vorne auftauchte, was passiert mit Fehlern, wie kann man die verlernen? Sie können Fehler nicht in dem Sinn verlernen. Sie müssen eine weitere Routine erlernen, die stärker verhaltensleitend ist, wie den Fehler, den Sie machen. Diejenigen von Ihnen, die Leistungssport machen, wissen das. Wenn man sich einen Bewegungsablauf einmal falsch antrainiert hat, sind Sie ewig damit beschäftigt, eine Alternative, und Sie müssen enorm sich anstrengen, diesen Fehler nicht zu machen. Sie werden in der Regel einige hundert bis einige tausend Durchläufe brauchen, bis automatisierte Fehler, die sind weiterhin vorhanden. Heißt dann wieder, der fällt in seine alten Fehler zurück. Aber automatisierte Fehler, bis man dann eine neue Routine gebildet hat, die man dann auch nutzen kann. Sowas dauert. Und je tiefer, häufiger ein Fehler gebraucht würde, desto schwieriger ist es, eine neue Routine zu entwickeln, die als Alternative dieses Fehlverhalten überschreibt, um es mal so zu formulieren. Aber vergessen ist es nie. Zweite interessante Frage, wie ich fand, war in der Zwischenzeit, wie ist es denn mit Hypnosesuggestion? Ist das so ein Phänomen des Abrufens? Diese Frage ist kompliziert. Es gibt erstens mal Probleme festzustellen, was überhaupt Hypnose ist. Sicher ist, 90% der Menschen sind hypnotisierbar. Es gibt eine Reihe, Hypnose ist nicht ein Switch-on, Switch-off, also An-Aus-Zustand, sondern ein Zustand, den wir sowieso am Tag mehrfach erleben in unterschiedlicher Tiefe. Nämlich, den nennt man dann einfach Suggestibilität. Manchmal sind wir empfänglicher dafür, insbesondere wenn wir müde sind. Dann sinkt nämlich unsere Arbeitsgedächtniskapazität. Im Unterschied, wenn wir sehr wach sind, dann sind wir weniger suggestibel. Wir haben also nicht den ganzen Tag dieselbe Gedächtnisleistung, sondern die variiert nach Aufmerksamkeit und Müdigkeitsgrad, solchen Dingen. In der Hypnose ist es jetzt so, dass das Arbeitsgedächtnis in der Regel mit Informationen überlastet wird. Meistens viele Hypnosen beginnen mit, man erzählt eine Geschichte, die nächste parallel und die dritte und die vierte, kennen Sie auch aus Filmen, wo viele Handlungsstränge aufgemacht werden und man versinkt immer weiter in dieser Vorstellungswelt hinein. Und das ist das, wie Hypnose auch funktioniert. Man überlastet ihr Arbeitsgedächtnis und fügt dann Informationen hinzu, die quasi ohne Kontrolle durchs Arbeitsgedächtnis weitergeleitet werden oder aus dem Langzeitgedächtnis aktualisiert werden. Sie verlassen also den Zustand der inneren Kontrolle über die Informationsprozessierung im Arbeitsgedächtnis. Das ist das, so, was so an Zwischenbemerkungen. Aber fortfahren jetzt mit der Veranstaltung. Bitte, eine Frage noch.
Kann es nicht sein, dass diejenigen, die den Raum gesehen haben, erst in ihrem Gedächtnis erschaffen haben, weil ihre Aussagen haben ja irgendwie impliziert, dass es halt diese Sträucher oder diese Bäume gehen muss, dass man
ja. Die Frage lautet, ist das, was man aktuell im Arbeitsgedächtnis denn wahr hat, nicht einfach eine Konstruktion aus dem Moment heraus? Ja, das ist es. Sie werden jedes Mal andere Details sehen, wenn Sie sich an etwas erinnern, weil nämlich unser Gehirn nicht Informationen speichert nach so war es gewesen, so ist es objektiv richtig, sondern nach Bedeutungszusammenhängen. Schlichtes Beispiel. Wenn Sie einen anderen Menschen sehen, was vermuten Sie, wie lange es dauert, bis sich bei Ihnen ein erster Eindruck bildet? Versuchen Sie es. 10 Sekunden? 5? Halbe war richtig. Höchstens. Wie oft korrigieren Sie Ihren ersten Eindruck? Ich gebe mal ein paar vor, versuchen Sie sich mal zu melden. Wie oft korrigieren Sie? Mehr als 50% der Fälle? Wer wird sagen, mehr als 50%? Mehr als, schauen Sie mal, mehr als 40? Mehr als 30? Wie oft korrigieren Sie Ihren ersten Eindruck? Wie oft sagen Sie, ah, der Mensch, mit dem ich, das war nicht der, ich habe gelernt, der ist anders. Mehr als 10% der Fälle? Wer sagt das? Mehr als 1% der Fälle? Hey, sollten sich aber irgendwann mal alle melden. Es sind weniger als 1% der Fälle. Der Hintergrund ist, Sie vergessen all die Fälle, die Sie nicht ändern. Ihre Informationsaufnahme ist nämlich selektiv. Sie bemühen sich darum, immer die Welt so wahrzunehmen, wie sie schon vorher in Ihrem Kopf war. Ja? Es gibt zwei Mechanismen. Das eine nennt sich Dissonanzreduktion und das andere Konsistenzbildung. Sie haben das Streben, Konflikte langsam zu verkleinern in Ihrem Kopf, weil das ein aversiver Zustand ist. Sie wollen ein inkohärentes Bild, ein zusammenhängendes Bild von der Welt. Und Sie haben den Eindruck, so wie Sie sind, sollte es auch bitte weitergehen. Also sprich, Kohärenz auch langfristig zu erzeugen, in dem, wie ich lebe, wie ich etwas wahrnehme. Schlichtes alltägliches Beispiel dazu. Sie kennen doch die Gespräche mit dem besten Freund, mit der besten Freundin. Also wenn ihr ihn so kennen würdet wie ich, der ist gar nicht so. Natürlich ist der so. Der war ein Arsch, der bleibt ein Arsch und das wird sich auch nicht ändern. Es ist der Wunsch nach Konsistenzbildung und Dissonanzreduktion, der zu so Aussagen führt, weil man hat ja das Problem, dass man ansonsten in Konflikt stünde mit der gegenüberen Person, die jetzt eine andere Wahrnehmung hat. Man versucht sie durch Hinzunahme von Informationen oder durch gezieltes Weglassen Informationen, das innere Bild zu stabilisieren. Weil nichts ist schlimmer, als sich den Moment zu merken, dass man sich fundamental geirrt hat. Das ist der schwierige Moment. Und dann braucht man dringend Informationen. Dann sucht man nämlich Rat und ruft verheult an, soll ich mich jetzt von dem Arsch trennen? Das sind die Momente, da haben Sie dann ein Need for Information, wie das in der Literatur heißt, das Bedürfnis nach Information. Das ist, by the way, ein super Trick zum Unterrichten. Sorgen Sie dafür, dass die Menschen in sich, das ist zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum problemlösendes Unterrichten so günstig sich auswirkt auf den Outcome, auf den Unterrichtserfolg. Warum Sie das bei Hattie, der by the way, den stellte ich letztes vor, der ist in Frankfurt zufälligerweise nächsten Monat, wird hier an der Goethe-Uni vortragen, der diese riesen Mega-Analyse, die ich Ihnen schon geschrieben, vorgestellt hatte, mit 50.000 Studien zu erfolgreiches Lehren und Lernen untersucht hat. Dieser Australier hält demnächst einen Vortrag hier in Frankfurt an der Goethe-Universität im nächsten Monat. Hier geht es also immer wieder darum, warum ist problemlösendes Lernen toll? Weil Sie nämlich innerlich Aufmerksamkeit erwecken, Aufmerksamkeit, die Ihnen hilft, die neue Information zu nutzen, um ein Problem, das Sie vorher noch nicht hatten, das Ihnen die Lehrperson gemacht hat. Ja, also wie muss man sich zum Beispiel das Problem Atommüll vorstellen? Das kann ein spannendes Thema sein, wenn es die Leute interessiert und sie keine Lösung wissen. Dann sind sie sehr lernfähig, weil nämlich jede neue Information, die hilft, diesen Widerspruch zu lösen, die Situation für das Individuum verbessert. Konsistenzbildung, Dissonanzreduktion. Also, fassen wir mal zusammen. Unser Gehirn legt Informationen nicht getrennt ab, sondern in sogenannten Netzwerken, eben der Baum. Wenn ein anderes Netzwerk, den Vogel dürften Sie noch kennen, auch wenn er eine Weile tot ist. Was verbinden Sie mit Michael Jackson? Sicherlich viele von Ihnen Popmusik, ich mochte es nie. Ja, bekannterweise, Thriller war wohl eines seines bekanntesten Werke, Bad ein anderes, Remember the Time, nur noch vielleicht für die besser Orientierten. Viele von Ihnen dürften wissen, dass er US-Amerikaner war. Andere US-Amerikaner ist Barack Obama. Cowboys sind auch US-Amerikaner. Und der Vogel, neue Dimension, ist tot. War davor krank und sicherlich etwas abartig veranlagt. Ja? Nicht jeder lässt seine Nase so oft operieren, dass sie einem abfällt. Das ist ja schon durchaus eine Leistung. Kann man drüber nachdenken, dass er ja irgendwie vielleicht auch damit was zu tun hat. Ja, es hängt davon ab, wie Ihr individuelles Netzwerk gestrickt ist. Auf jeden Fall sind Sie jetzt zukünftig, soweit Sie es halbwegs lustig und passend fanden, das Beispiel, in der Lage zu erklären, was der Zusammenhang zwischen Edward dem Vampir und Michael Jackson ist. Nämlich diese Veranstaltung hier. So lernt man was. Ja, so können Sie dann auch wissen, wenn es gut gelaufen ist jetzt das Beispiel, werden Sie sagen, ja, das war in dieser Vorlesung, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber es ging um, wie wir uns erinnern, um neuronale Netzwerke. Und das ist für uns viel einfacher zu behalten, wenn wir mit dem spielen und gut vernetzen, was denn tatsächlich in Ihrem Kopf vorhanden ist, was zu ziehen ist. Wenn Sie Edward nicht kennen, schlecht. Ja, da wird keine gute Erinnerungsspur dann sein. Wenn Sie Remember the Time, diesen lauen Song, nicht kennen, hilft Ihnen das? Ist das nicht bei Ihnen präsent? Aber im Großen und Ganzen dürfte für die meisten Personen hier im Groben diese Struktur nachvollziehbar sein. Nicht eins zu eins, für jeden etwas verschieden. Aber es hilft uns dann, sogenannten Common Grounding, einen gemeinsamen Wissensgrund zu bilden, über den wir kommunizieren können, über den wir uns dann unterhalten können, indem wir auch Prüfungsgespräche führen können, indem wir Klausuren schreiben können, indem wir überprüfen können, ist im Groben, wenn ich frage, was ist ein neuronales Netzwerk, hilft Ihnen das auf die Sprünge? Bringt Ihnen das die möglichen Strukturen, um wieder sich zu erinnern an die neuen Fakten, die Sie jetzt hoffentlich damit verbinden? All das, was zum Thema Gedächtnis dazu erfolgt ist. um jetzt den Erfolg zu gewährleisten, und mir war, sehen Sie jetzt, sollten Sie, wenn Sie jetzt mal reflektieren, was hat er heute eigentlich so getrieben? Was scheint Ihnen das Wichtigste zu sein? Sollten Sie darauf achten, was ich häufig erwähne? Zum Beispiel habe ich dieses Modell von Shiffrin Atkinson oder Badley jetzt erst zum zweiten Mal diesen Namen genannt. Ist mir aber auch nicht so wichtig, ob Sie wissen, wie das heißt. Viel wichtiger ist es, dass Sie verstehen, dass unser Gedächtnis so aufgebaut ist, dass es so eine Art neuronales Netzwerk gibt, in dem Informationen miteinander verknüpft werden, das subjektiv verschieden ist und in dem Inhalte, manche deklarativ und manche nicht deklarativ, vorliegen. Das sind so die Hauptprämissen. Durch Einbettung von Informationen in Kontext, Michael Jackson, Edward, neuronales Netzwerk. Neuronales Netzwerk, Baum vor Ihrer Schule. Das ist Einbettung in schon vorhandene Netzwerke, versuche ich, die Information für Sie besser abrufbar zu machen. Aus passivem Wissen aktives Wissen zu machen. Ja, das ist genau der Dreh, in dem die Einbettung von Information hilft, dass man sie mit anderen verknüpft und durch die Häufigkeit des Abrufs, das, was man häufig tut, häufig abruft, hilft es, den Abruf und das Erinnern zu verbessern. So funktioniert im Großen und Ganzen allgemein gesprochen unser Gedächtnis und wie Information damit hineinkommt. Das ist so die große Welle. Natürlich gibt es unglaublich viele dicke Bücher, die das noch alles viel differenzierter betrachten. Aber ich persönlich würde schon sagen, zumindest für die Outcomes, die ich durch diese Veranstaltung erhoffe, wäre das die zentralen Dinge, die natürlich sich dann auch niederschlagen, irgendwann im Februar in irgendwelchen Aufgaben, die Sie zu bearbeiten haben. Oder aber sind Informationen, die Sie bitte bei den demnächst im November folgenden ersten Aufgaben, die administriert werden, über OLAT einbringen sollten. Und auch bitte in dem Kontext, bitte so kommuniziert, dass es auch für uns als Lesenden nachvollziehbar ist, was Sie da meinen. Nicht, da gilt es natürlich dann auch noch dazu, klarzumachen, dass die Information von Ihnen, und deswegen machen wir die Übungsaufgabe, reorganisiert werden muss. Am besten noch in einem anderen Medium. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde Sie einfach nur nacherzählen lassen, jetzt würden Sie alle wahrscheinlich sehr schnell bestehen. Aber der Witz ist es, wir lassen ein bisschen Zeit vergehen und machen die Aufgabe nochmal, aber diesmal mit Schreiben in einem ganz anderen Kontext. Und hoffen damit, die Information in Ihnen zu stabilisieren, die aus unserer Sicht relevant ist, verstanden zu haben. Zum Beispiel neuronale Netzwerke. Zum Beispiel, wie unser Gedächtnis grundlegend aufgebaut ist. Solche Elemente werden dann durch Wiederholen, gerne auch etwas zeitversetzt, in anderen Kontexten stabilisiert und dadurch wird die Zugriffswahrscheinlichkeit im Gehirn erhöht. So funktioniert im Großen und Ganzen Informationseinspeicherung und Abruf, was wir insgesamt als Lernen bezeichnen können. Fassen wir nochmal den Aspekt zusammen. Wie sieht es denn aus mit den jeweiligen Gedächtnisspeichern? Man kann sagen, das sensorische Gedächtnis hat ein sehr großes Volumen, ist aber abhängig davon, welche der Sensorik bedient wird. Sehen, Hören, beides gleichzeitig. Beim Lernen ist es meistens Sehen und Hören. Wir lernen vergleichsweise wenig Informationen durch Anfassen oder so. Vergleichsweise wenig in aller Regel. Sie können jetzt auch verstehen, dass unsere Sinnesmodalitäten, also die Wege, die das geht, nicht gleich leistungsstark sind. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum eine Minute Audioaufzeichnung viel weniger Daten erzeugt auf Ihrem Smartphone, Gadget, irgendwas, als eine Minute Video? Warum ist das so viel mehr? Weil unser Auge von der Menge der Datenverarbeitung etwa 10-mal mehr Dateneinheiten pro Sekunde, also Bit pro Sekunde, verarbeiten kann, wie unser Ohr. Deswegen sind die Dateien unterschiedlich groß. Mehr können die jeweils nicht. Die sind also unterschiedlich leistungsstark. Und im sensorischen Gedächtnis werden daraus erst für uns verarbeitbare Muster, Schallwellen. Wenn Sie zum Beispiel mal weißes Rauschen sich anhören, das hat keine Muster. Dementsprechend können Sie da drin auch nichts hören. Und wenn Sie was hören, die kleinen blauen Pillen nehmen, nicht die roten. Ja, ganz wichtig. Unser sensorisches Gedächtnis überführt also dann die Information in das, was wir gedanklich sortieren und mit Bedeutung versehen können, ins Kurzzeitgedächtnis. Aber da ist die Information noch nicht stabil. Zum Beispiel, was machen Sie aktuell gerade, um die Information zu stabilisieren, jenseits des mir Zuhörens? Mitschreiben zum Beispiel ist eine sehr gute Strategie, weil nämlich das Gehirn aufgefordert ist, diese Information wieder in Worte zu fassen, ihre eigenen, und auf ein anderes Medium, nämlich Papier, abzubilden. Ja, allein dieser Prozess ist für das Lernen sehr viel relevanter, wie nochmal die Mitschriften zu lesen. Das Mitschreiben an sich sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit besteht, mach was draus. Bedeutet aber für mich als Lehrperson, ich darf es nicht so kompliziert machen, dass sie nicht mehr mitschreiben können. Damit verhindere ich also einen entscheidenden Lernweg in dieser Veranstaltung. Das ist wichtig, weil nur erfolgreiches Lernen hat stattgefunden im Falle, wenn Information das Langzeitereignis erreicht hat. Und dann ist sie potenziell nicht mehr zu vergessen. Dann ist es möglich. Das ist der entscheidende Schritt. Und das geht nur dann, wenn Sie ausreichend Vorinformationen haben, an denen die neue Information andocken kann. Das ist also eine Frage der Schwierigkeit der Informationsgestaltung, die wir haben, auf die es ankommt. Wir sind also jetzt, und das ist die letzte Folie für heute, an dem Punkt, wo wir Informationen aus dem sensorischen Register durch Aufmerksamkeit delegieren, in unser Arbeitsgedächtnis überführen. Dort wird es verknüpft und integriert mit den Informationen, die schon vorhanden sind. Und hier sei by the way erwähnt, niemand kommt auf die Welt, selbst Säuglinge haben schon Vorwissen. Man nennt heute das den kompetenten Säugling. Soll ich Ihnen ein Beispiel sagen, wie man das feststellt, dass wir wissen, dass Säuglinge was wissen? Kleines Experiment, so am Rande. Es ist sehr hübsch, dieses Experiment. Man macht das mit sogenannten Habituationsexperimenten. Ist noch gar nicht so alt in der Wissenschaft. So 10 Jahre ist das bekannt, Pi mal Daumen. 10, 13 Jahre. Das sind Leute wie Frau Bayer-Jean, so ein paar amerikanische Forscherinnengruppe, kanadische Forscherinnengruppe. Die haben was gefunden. Die haben wirklich mit Säuglingen, die erst wenige Tage alt waren, ein Experiment gemacht, in dem sie auf einerseits den Kindern die Schnullerrate gemessen haben, wie schnell sie schnullern. Maggie Simpson. Ja? Und wie langsam? Ja, das hat auch damit zu tun, vielfach sehen Sie daran genau die Ergebnisse kommuniziert, aber nur so am Rande für die, die es schauen, hat damit zu tun. Sie sehen die Schnullerfrequenz und die Blick, wie lange ein Babysäugling wohin schaut. Jetzt hat man Folgendes gemacht, man zeigt den Säuglingen Tricks, die physikalisch unmöglich sind. Zum Beispiel ein Objekt, das losgelassen wird, steigt nach oben mit so einer unsichtbaren Schnur für den Säugling. Dann stellen Sie fest, dass diese Säuglinge wesentlich länger hingucken, weil sie schon ein konzeptuelles Wissen über Schwerkraft haben. Das bringen die schon mit. Ist auch irgendwie recht logisch. Haben sie nämlich im Bauch der Mutter auch schon erlebt. Es geht nach unten. Ja, das bringen sie mit. Sie kommen also nicht als unbeschriebene Festplatte auf der Welt und dementsprechend ist es Ihre Aufgabe zukünftig, über geeignete Maßnahmen der Lernsteuerung dafür zu sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch wird, dass Dinge ins Langzeitgedächtnis kommen, bis nächste Woche. Ein paar interessante Zwischenfragen, so dann bis wieder ausreichend Ruhe eingekehrt ist, aber so ein paar ganz, ganz nützliche Informationen, nämlich die Frage zum Beispiel, die eben hier vorne auftauchte, was passiert mit Fehlern, wie kann man die verlernen? Sie können Fehler nicht in dem Sinn verlernen. Sie müssen eine weitere Routine erlernen, die stärker verhaltensleitend ist, wie den Fehler, den Sie machen. Diejenigen von Ihnen, die Leistungssport machen, wissen das. Wenn man sich einen Bewegungsablauf einmal falsch antrainiert hat, sind Sie ewig damit beschäftigt, eine Alternative, und Sie müssen enorm sich anstrengen, diesen Fehler nicht zu machen. Sie werden in der Regel einige hundert bis einige tausend Durchläufe brauchen, bis automatisierte Fehler, die sind weiterhin vorhanden. Heißt dann wieder, der fällt in seine alten Fehler zurück. Aber automatisierte Fehler, bis man dann eine neue Routine gebildet hat, die man dann auch nutzen kann. Sowas dauert. Und je tiefer, häufiger ein Fehler gebraucht würde, desto schwieriger ist es, eine neue Routine zu entwickeln, die als Alternative dieses Fehlverhalten überschreibt, um es mal so zu formulieren. Aber vergessen ist es nie. Zweite interessante Frage, wie ich fand, war in der Zwischenzeit, wie ist es denn mit Hypnosesuggestion? Ist das so ein Phänomen des Abrufens? Diese Frage ist kompliziert. Es gibt erstens mal Probleme festzustellen, was überhaupt Hypnose ist. Sicher ist, 90% der Menschen sind hypnotisierbar. Es gibt eine Reihe, Hypnose ist nicht ein Switch-on, Switch-off, also An-Aus-Zustand, sondern ein Zustand, den wir sowieso am Tag mehrfach erleben in unterschiedlicher Tiefe. Nämlich, den nennt man dann einfach Suggestibilität. Manchmal sind wir empfänglicher dafür, insbesondere wenn wir müde sind. Dann sinkt nämlich unsere Arbeitsgedächtniskapazität. Im Unterschied, wenn wir sehr wach sind, dann sind wir weniger suggestibel. Wir haben also nicht den ganzen Tag dieselbe Gedächtnisleistung. sondern die variiert nach Aufmerksamkeit und Müdigkeitsgrad, solchen Dingen. In der Hypnose ist es jetzt so, dass das Arbeitsgedächtnis in der Regel mit Informationen überlastet wird. Meistens viele Hypnosen beginnen mit, man erzählt eine Geschichte, die nächste parallel und die dritte und die vierte, kennen Sie auch aus Filmen, wo viele Handlungsstränge aufgemacht werden und man versinkt immer weiter in dieser Vorstellungswelt hinein. Und das ist das, wie Hypnose auch funktioniert. Man überlastet Ihr Arbeitsgedächtnis und fügt dann Informationen hinzu, die quasi ohne Kontrolle durchs Arbeitsgedächtnis weitergeleitet werden oder aus dem Langzeitgedächtnis aktualisiert werden. Sie verlassen also den Zustand der inneren Kontrolle über die Informationsprozessierung im Arbeitsgedächtnis. Das ist das so, was so an Zwischenbemerkungen. Aber fortfahren jetzt mit der Veranstaltung. Bitte, eine Frage noch.
Kann es nicht sein, dass diejenigen, die den Raum gesehen haben, erst in ihrem Gedächtnis erschaffen haben, weil ihre Aussagen haben ja irgendwie dass es halt diese Sträucher oder diese Bäume, die groß sind, dass man
ja. Die Frage lautet, ist das, was man aktuell im Arbeitsgedächtnis denn wahr hat, nicht einfach eine Konstruktion aus dem Moment heraus? Ja, das ist es. Sie werden jedes Mal andere Details sehen, wenn Sie sich an etwas erinnern, weil nämlich unser Gehirn nicht Informationen speichert nach so war es gewesen, so ist es objektiv richtig, sondern nach Bedeutungszusammenhängen. Schlichtes Beispiel. Wenn Sie einen anderen Menschen sehen, was vermuten Sie, wie lange es dauert, bis sich bei Ihnen ein erster Eindruck bildet? Versuchen Sie es. 10 Sekunden? 5?
Halbe.
Halbe war richtig. Höchstens. Wie oft korrigieren Sie Ihren ersten Eindruck? Ich gebe mal ein paar vor. Versuchen Sie sich mal zu melden. Wie oft korrigieren Sie? Mehr als 50% der Fälle? Wer wird sagen, mehr als 50%? Mehr als, schauen Sie mal, mehr als 40? Mehr als 30? Wie oft korrigieren Sie Ihren ersten Eindruck? Wie oft sagen Sie, ah, der Mensch, mit dem ich, das war nicht der, ich habe gelernt, der ist anders. Mehr als 10% der Fälle? Wer sagt das? Mehr als 1% der Fälle? Hey, sollten sich aber irgendwann mal alle melden. Es sind weniger als 1% der Fälle. Der Hintergrund ist, Sie vergessen all die Fälle, die Sie nicht ändern. Ihre Informationsaufnahme ist nämlich selektiv. Sie bemühen sich darum, immer die Welt so wahrzunehmen, wie sie schon vorher in ihrem Kopf war. Ja, es gibt zwei Mechanismen, das eine nennt sich Dissonanzreduktion und das andere Konsistenzbildung. Sie haben das Streben, Konflikte langsam zu verkleinern in ihrem Kopf, weil das ein aversiver Zustand ist. Sie wollen ein inkohärentes Bild, ein zusammenhängendes Bild von der Welt. Und sie haben den Eindruck, so wie sie sind, sollte es auch bitte weitergehen. Also sprich, Kohärenz auch langfristig zu erzeugen, in dem, wie ich lebe, wie ich etwas wahrnehme. Schlichtes alltägliches Beispiel dazu. Sie kennen doch die Gespräche mit dem besten Freund, mit der besten Freundin. Also wenn ihr ihn so kennen würdet wie ich, der ist gar nicht so. Natürlich ist der so. Der war ein Arsch, der bleibt ein Arsch und das wird sich auch nicht ändern. Es ist der Wunsch nach Konsistenzbildung und Dissonanzreduktion, der zu so Aussagen führt, weil man hat ja das Problem, dass man ansonsten in Konflikt stünde mit der gegenüberen Person, die jetzt eine andere Wahrnehmung hat. Man versucht sie durch Hinzunahme von Informationen oder durch gezieltes Weglassen Informationen, das innere Bild zu stabilisieren. Weil nichts ist schlimmer, als sich den Moment zu merken, dass man sich fundamental geirrt hat. Das ist der schwierige Moment. Und dann braucht man dringend Informationen. Dann sucht man nämlich Rat und ruft verheult an, soll ich mich jetzt von dem Arsch trennen? Das sind die Momente, da haben Sie dann ein Need for Information, wie das in der Literatur heißt, das Bedürfnis nach Information. Das ist, by the way, ein super Trick zum Unterrichten. Sorgen Sie dafür, dass die Menschen in sich, das ist zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum problemlösendes Unterrichten so günstig sich auswirkt auf den Outcome, auf den Unterrichtserfolg. Warum Sie das bei Hattie, der by the way, demnächst, den stellte ich letztes vor, der ist in Frankfurt zufälligerweise nächsten Monat, wird hier an der Goethe-Uni vortragen, der diese riesen Mega-Analyse, die ich Ihnen schon geschrieben, vorgestellt hatte, mit 50.000 Studien zu erfolgreiches Lehren und Lernen untersucht hat. Dieser Australier hält demnächst einen Vortrag hier in Frankfurt an der Goethe-Universität im nächsten Monat. Hier geht es also immer wieder darum, warum ist problemlösendes Lernen toll? Weil Sie nämlich innerlich Aufmerksamkeit erwecken, Aufmerksamkeit, die Ihnen hilft, die neue Information zu nutzen, um ein Problem, das Sie vorher noch nicht hatten, das Ihnen die Lehrperson gemacht hat, Ja, also wie muss man sich zum Beispiel das Problem Atommüll vorstellen? Das kann ein spannendes Thema sein, wenn es die Leute interessiert und sie keine Lösung wissen. Dann sind sie sehr lernfähig, weil nämlich jede neue Information, die hilft, diesen Widerspruch zu lösen, die Situation für das Individuum verbessert. Konsistenzbildung, Dissonanz, Reduktion. Also, fassen wir mal zusammen. Unser Gehirn legt Informationen nicht getrennt ab, sondern in sogenannten Netzwerken, eben der Baum. Wenn ein anderes Netzwerk, den Vogel dürften Sie noch kennen, auch wenn er eine Weile tot ist. Was verbinden Sie mit Michael Jackson? Sicherlich viele von Ihnen Popmusik, ich mochte es nie. Ja, bekannterweise, Thriller war wohl eines seines bekanntesten Werke, Bad ein anderes, Remember the Time, nur noch vielleicht für die besser Orientierten. Viele von Ihnen dürften wissen, dass er US-Amerikaner war. Andere US-Amerikaner ist Barack Obama, Cowboys sind auch US-Amerikaner. Und der Vogel Neue Dimension ist tot, war davor krank und sicherlich etwas abartig veranlagt. Ja? Nicht jeder lässt seine Nase so oft operieren, dass sie einem abfällt. Das ist ja schon durchaus eine Leistung. Kann man drüber nachdenken, dass er ja irgendwie vielleicht auch damit was zu tun hat. Ja? Es hängt davon ab, wie Ihr individuelles Netzwerk gestrickt ist. Auf jeden Fall sind Sie jetzt zukünftig, soweit Sie es halbwegs lustig und passend fanden, das Beispiel, in der Lage zu erklären, was der Zusammenhang zwischen Edward dem Vampir und Michael Jackson ist. Nämlich diese Veranstaltung hier. So lernt man was. Ja, so können Sie dann auch wissen, wenn es gut gelaufen ist jetzt das Beispiel, werden Sie sagen, ja, das war in dieser Vorlesung, habe ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber es ging um, wie wir uns erinnern, um neuronale Netzwerke. Und das ist für uns viel einfacher zu behalten, wenn wir mit dem spielen und gut vernetzen, was denn tatsächlich in Ihrem Kopf vorhanden ist, was zu ziehen ist. Wenn Sie Edward nicht kennen, schlecht. Ja, da wird keine gute Erinnerungsspur dann sein. Wenn Sie Remember the Time, diesen lauen Song, nicht kennen, hilft Ihnen das, ist das nicht bei Ihnen präsent. Aber im Großen und Ganzen dürfte für die meisten Personen hier im Groben diese Struktur nachvollziehbar sein. Nicht eins zu eins, für jeden etwas verschieden. Aber es hilft uns dann, sogenannten Common Grounding, einen gemeinsamen Wissensgrund zu bilden, über den wir kommunizieren können, über den wir uns dann unterhalten können, indem wir auch Prüfungsgespräche führen können, indem wir Klausuren schreiben können, indem wir überprüfen können, ist im Groben, wenn ich frage, was ist ein neuronales Netzwerk, hilft Ihnen das auf die Sprünge, bringt Ihnen das die möglichen Strukturen, um wieder sich zu erinnern an die neuen Fakten, die Sie jetzt hoffentlich damit verbinden. All das, was zum Thema Gedächtnis dazu erfolgt ist. Um jetzt den Erfolg zu gewährleisten, und mir war, sehen Sie jetzt, sollten Sie, wenn Sie jetzt mal reflektieren, was hat er heute eigentlich so getrieben? Was scheint Ihnen das Wichtigste zu sein? Sollten Sie darauf achten, was ich häufig erwähne? Zum Beispiel habe ich dieses Modell von Shiffrin Atkinson oder Badley jetzt erst zum zweiten Mal diesen Namen genannt. Ist mir aber auch nicht so wichtig, ob Sie wissen, wie das heißt. Viel wichtiger ist es, dass Sie verstehen, dass unser Gedächtnis so aufgebaut ist, dass es so eine Art neuronales Netzwerk gibt, in dem Informationen miteinander verknüpft werden, das subjektiv verschieden ist und in dem Inhalte manche deklarativ und manche nicht deklarativ vorliegen. Das sind so die Hauptprämissen. Durch Einbettung von Informationen in Kontext, Michael Jackson, Edward, neuronales Netzwerk, Baum vor Ihrer Schule. Das ist Einbettung in schon vorhandene Netzwerke, versuche ich, die Information für Sie besser abrufbar zu machen, aus passivem Wissen aktives Wissen zu machen. Ja, das ist genau der Dreh, in dem die Einbettung von Informationen hilft, dass man sie mit anderen verknüpft und durch die Häufigkeit des Abrufs, das, was man häufig tut, häufig abruft, hilft es, den Abruf und das Erinnern zu verbessern. So funktioniert im Großen und Ganzen allgemein gesprochen unser Gedächtnis und wie Information damit hineinkommt. Das ist so die große Welle. Natürlich gibt es unglaublich viele dicke Bücher, die das noch alles viel differenzierter betrachten. Aber ich persönlich würde schon sagen, zumindest für die Outcomes, die ich durch diese Veranstaltung erhoffe, wäre das die zentralen Dinge, die natürlich sich dann auch niederschlagen, irgendwann im Februar in irgendwelchen Aufgaben, die Sie zu bearbeiten haben. oder aber sind Informationen, die Sie bitte bei den demnächst im November folgenden ersten Aufgaben, die administriert werden, über OLAT einbringen sollten. Und auch bitte in dem Kontext, bitte so kommuniziert, dass es auch für uns als Lesende nachvollziehbar ist, was Sie da meinen. Nicht, da gilt es natürlich dann auch noch dazu, klarzumachen, dass die Information von Ihnen, und deswegen machen wir die Übungsaufgabe, reorganisiert werden muss. Am besten noch in einem anderen Medium. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde Sie einfach nur nacherzählen lassen, jetzt würden Sie alle wahrscheinlich sehr schnell bestehen. Aber der Witz ist es, wir lassen ein bisschen Zeit vergehen und machen die Aufgabe nochmal, aber diesmal mit Schreiben in einem ganz anderen Kontext. Und hoffen damit, die Information in Ihnen zu stabilisieren, die aus unserer Sicht relevant ist, verstanden zu haben. Zum Beispiel neuronale Netzwerke. Zum Beispiel, wie unser Gedächtnis grundlegend aufgebaut ist. Solche Elemente werden dann durch Wiederholen, gerne auch etwas zeitversetzt, in anderen Kontexten stabilisiert und dadurch wird die Zugriffswahrscheinlichkeit im Gehirn erhöht. So funktioniert im Großen und Ganzen Informationseinspeicherung und Abruf, was wir insgesamt als Lernen bezeichnen können. Fassen wir nochmal den Aspekt zusammen. Wie sieht es denn aus mit den jeweiligen Gedächtnisspeichern? Man kann sagen, das sensorische Gedächtnis hat ein sehr großes Volumen, ist aber abhängig davon, welche der Sensorik bedient wird. Sehen, Hören, beides gleichzeitig. Beim Lernen ist es meistens Sehen und Hören. Wir lernen vergleichsweise wenig Informationen durch Anfassen oder so. Vergleichsweise wenig in aller Regel. Sie können jetzt auch verstehen, dass unsere Sinnesmodalitäten, also die Wege, die das geht, nicht gleich leistungsstark sind. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum eine Minute Audioaufzeichnung viel weniger Daten erzeugt auf Ihrem Smartphone, Gadget, irgendwas, als eine Minute Video? Warum ist das so viel mehr? Weil unser Auge von der Menge der Datenverarbeitung etwa 10-mal mehr Dateneinheiten pro Sekunde, also Bit pro Sekunde, verarbeiten kann, wie unser Ohr. Deswegen sind die Dateien unterschiedlich groß. Mehr können die jeweils nicht. Die sind also unterschiedlich leistungsstark. Und im sensorischen Gedächtnis werden daraus erst für uns verarbeitbare Muster, Schallwellen. Wenn Sie zum Beispiel mal weißes Rauschen sich anhören, das hat keine Muster. Dementsprechend können Sie da drin auch nichts hören. Und wenn Sie was hören, die kleinen blauen Pillen nehmen, nicht die roten. Ja, ganz wichtig. Unser sensorisches Gedächtnis überführt also dann die Information in das, was wir gedanklich sortieren und mit Bedeutung versehen können, ins Kurzzeitgedächtnis. Aber da ist die Information noch nicht stabil. Zum Beispiel, was machen Sie aktuell gerade, um die Information zu stabilisieren, jenseits des mir Zuhörens? Mitschreiben zum Beispiel ist eine sehr gute Strategie, weil nämlich das Gehirn aufgefordert ist, diese Information wieder in Worte zu fassen, ihre eigenen, und auf ein anderes Medium, nämlich Papier, abzubilden. Ja, allein dieser Prozess ist für das Lernen sehr viel relevanter, wie nochmal die Mitschriften zu lesen. Das Mitschreiben an sich sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit besteht, mach was draus. Bedeutet aber für mich als Lehrperson, ich darf es nicht so kompliziert machen, dass Sie nicht mehr mitschreiben können. Damit verhindere ich also einen entscheidenden Lernweg in dieser Veranstaltung. Das ist wichtig, weil nur erfolgreiches Lernen hat stattgefunden im Falle, wenn Information das Langzeitereignis erreicht hat. Und dann ist sie potenziell nicht mehr zu vergessen. Dann ist es möglich. Das ist der entscheidende Schritt. Und das geht nur dann, wenn Sie ausreichend Vorinformationen haben, an denen die neue Information andocken kann. Das ist also eine Frage der Schwierigkeit der Informationsgestaltung, die wir haben, auf die es ankommt. Wir sind also jetzt, und das ist die letzte Folie für heute, an dem Punkt, wo wir Informationen aus dem sensorischen Register durch Aufmerksamkeit selegieren, in unser Arbeitsgedächtnis überführen. Dort wird es verknüpft und integriert mit den Informationen, die schon vorhanden sind. Und hier sei by the way erwähnt, niemand kommt auf die Welt, selbst Säuglinge haben schon Vorwissen. Man nennt heute das den kompetenten Säugling. Soll ich Ihnen ein Beispiel sagen, wie man das feststellt, dass wir wissen, dass Säuglinge was wissen? Kleines Experiment, so am Rande. Es ist sehr hübsch, dieses Experiment. Man macht das mit sogenannten Habituationsexperimenten. Ist noch gar nicht so alt in der Wissenschaft, so 10 Jahre ist das bekannt, Pi mal Daumen, 10, 13 Jahre. Das sind Leute wie Frau Bayer-Jean, so ein paar amerikanische Forscherinnengruppe, kanadische Forscherinnengruppe. Die haben was gefunden. Die haben wirklich mit Säuglingen, die erst wenige Tage alt waren, ein Experiment gemacht, indem sie auf einerseits den Kindern die Schnullerrate gemessen haben, wie schnell sie schnullern. Maggie Simpson. Ja? Und wie langsam? Ja, das hat auch damit zu tun, vielfach sehen sie daran genau die Ergebnisse kommuniziert. Aber nur so am Rande für die, die es schauen, hat damit zu tun. Sie sehen die Schnullerfrequenz und die Blick, wie lange ein Babysäugling wohin schaut. Jetzt hat man Folgendes gemacht. Man zeigt den Säuglingen Tricks, die physikalisch unmöglich sind. Zum Beispiel ein Objekt, das losgelassen wird, steigt nach oben mit so einer unsichtbaren Schnur für den Säugling. Dann stellen Sie fest, dass diese Säuglinge wesentlich länger hingucken, weil sie schon ein konzeptuelles Wissen über Schwerkraft haben. Das bringen die schon mit. Ist auch irgendwie recht logisch. Haben sie nämlich im Bauch der Mutter auch schon erlebt. Es geht nach unten. Ja, das bringen sie mit. Sie kommen also nicht als unbeschriebene Festplatte auf der Welt und dementsprechend ist es Ihre Aufgabe zukünftig, über geeignete Maßnahmen der Lernsteuerung dafür zu sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch wird, dass Dinge ins Langzeitgedächtnis kommen. Bis nächste Woche.